Herzlich willkommen, wir sind zurück im Belebu-Podcast und heute ist etwas ganz Besonderes passiert, lieber Benni. Hallo Benni, ich begrüße dich in unserem Podcast.
Hallo Tim.
Und wir haben schon vor ganz, ganz, ganz vielen Folgen erstmal darüber gesprochen, dass man sich ja mal eventuell einen Gast einladen könnte in diesem Podcast und das ist heute der Fall. Möchtest du unseren Gast anmoderieren, ja, aufgrund einer näheren persönlichen Bindung?
Wir haben den erneuten Corona-Lockdown zum Anlass genommen, einen Gast einzuladen. Nee, mach du das gerne.
Ja, das ist witzig. In der letzten Folge habe ich noch erzählt, wie toll ich mich an die ganzen Beschränkungen halte.
Ja.
War die nächsten beiden Tage nach der Aufnahme in verbotener Runde.
Wir haben auch seit, ich weiß nicht, wie vielen Folgen nicht mit live eine aufgenommen.
Ja, das stimmt.
Richtig lange.
Das haben wir lange
nicht gemacht. Immer nur Pascal.
Und heute in dieser Podcast-Folge brechen wir die Corona-Beschränkungen. Wir sind zu dritt aus drei Haushalten. Und zwar ist heute da dein Papa. Schönen guten Tag.
Also ich wüsste gar nicht, wieso. Also erstmal guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich bin der Papa von Benni. Und nachdem ich ja ganz viele Folgen von euch gehört habe, bin ich dein Schwiegervater, würde ich mal sagen. Das lässt schon erkennen, wenn ich euch interviewe. Ich bin ja ein stiller Fan wirklich geworden.
In den letzten Tagen, muss man sagen.
Ja, muss man wirklich so sagen. Und insofern sind wir eine Virusgemeinschaft als Familie und ich weiß nicht, welche Bestimmung wir hiermit verstoßen haben.
Zumal du geimpft bist.
Ich bin geimpft.
Ich habe mich gestern Ich habe mich gestern getestet.
Ja, guck mal.
Ich auch.
Ich hoffe, beide negativ.
Genau, bei mir war das nicht so ganz klar, das Ergebnis.
Es waren anderthalb Striche.
Bei mir ist eine so, ja, richtig.
Unsicher.
Ich hatte auch anderthalb Striche.
Ich hatte das ja jetzt tatsächlich, ich hatte das ja ganz lange gar nicht gemacht, weil es irgendwie keine Not gab. Aber jetzt muss ich mich beruflich regelmäßig testen lassen. Mhm. Und mir hat das voll viel Spaß gemacht.
Ich mache das morgen, weil das Wochenende wird wieder gegen Corona-Bestimmungen verstoßen. Aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Für die Leute da draußen, wie wir aussehen, Benni, wissen wir ja, oder weiß ja jeder, wir sowieso. Aber wenn ihr wissen wollt, wie Bennys Papa aussieht oder aussah...
Dann hört nochmal unsere Folge, in der wir den alten Senator bisher genau beschrieben haben.
Nein, guckt euch Fotos im
Könntest du nicht mal lieber die alten Leute beschreiben, die in der Sauna auf diesen Frankwachsenbecken sitzen?
So möchtest
diese
du.
Mit Geifernen, wo ihnen wirklich so die Geilheit abtropft.
Ja.
Das waren die zwischen 50 und 75, also meine Altersgruppe.
Habe ich das
mich
gesagt?
Sowas von angesprochen gefühlt. Wie du da vom Leder gezogen hast.
Warst du denn das letzte Mal in der Sauna?
Das war Folge 2. Ich war noch nie in der Sauna, ganz früher. Ja, ich finde Sauna wie knackt. Aber eure Folge über die Sauna, die hat mir gut gefallen. Wie souverän die jungen Leute über geile Weiber hinweg gucken und mit ihnen normale Gespräche.
Nein, ich habe gesagt, Leute unter 30
ist völlig fertig.
Ich habe gesagt, zwischen 30 und 55 oder sowas habe ich, glaube ich, gesagt.
Schön fand ich übrigens so eine Bemerkung auch mit der Taucherbrille, wenn sie schwimmen, damit sie unter Wasser die
Titten sehen. Ja, genau, damit sie unter Wasser gucken können.
Also nur damit ihr wisst, schon ein kleines Bild von mir.
Genau. Welche Fotos soll man sich angucken, um zu wissen, wie mein Papa aussieht?
Von Dieter Thomas Heck. Allerdings natürlich jetzt in der Zeit, bevor...
Dieter Thomas Heck?
Bevor
ich breche das hier jetzt sofort.
Nee, Moment, ich meine gar nicht Dieter Thomas Heck.
Nee, das kann ich auch nicht.
Wen meine ich denn?
Du meinst wahrscheinlich
Carlo
Tiedemann.
Ja, ich meine...
Carlo von Tiedemann.
Den meine ich.
Carlo von Tiedemann ist ein hässliches, altes Monster. Das ist ja wohl das Allerletzte.
Lebt er noch?
Ja, natürlich
ja, lebt er noch.
Der ist gut. Hat eine tolle Stimme. Der hat eine richtig gute Stimme.
Ja.
Carlo macht das gut.
Ja.
Carlo hat angefangen, da habe ich bei der Post als Student gearbeitet, in den 70ern, in den frühen 70ern. Aber Ähnlichkeit, nur weil ich weiße Haare habe.
Den können wir auch mal einladen zum Podcast.
Ja, genau, der Schnauzer von vorher.
Ja, der Schnauzer von vorher, den gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Bart voll, so wie unser beider Bart. Wir sind drei vollwertige Männer hier heute.
Ich habe dich mehrfach schon als, sieht ein bisschen aus wie Carlo von Tiedemann, Leute.
Ja, das finde ich.
Du hast wahrscheinlich immer Dieter Thomas Heck aus Versehen gesagt, aber du meinst Carlo von Tiedemann.
Oder stell dir doch einfach eine Mischung aus Dieter Thomas Heck und Carlo von Tiedemann.
Mir wurde früher immer der Patrosmann gesagt, das darf mein Papa sagen.
Wer ist der Patrosmann?
Der auf den Patroskäse drauf. Das darfst du übrigens nicht machen. Wegen des Mikrofons, das auf dem Tisch liegt. Das tut in den Ohren weh.
Der Sohn von Melli, der hat mich ganz früh immer schon Einstein genannt. Wie wäre es denn damit? Als ich den Schnauzer hatte.
Aha, ja.
Wegen der weißen Haare und der Schnauze.
Das hervorstechende Merkmal von Einstein sind eher die Haare, würde ich sagen. Aber ja, da bist du zurzeit auch gut
und auf dem Weg. Und mein IQ, den ich mit Einstein ja fast gemeinsam habe.
So. So, genau. Willkommen in dieser besonderen Folge 53. Sie wird ein bisschen anders. Ich möchte trotzdem eine alte Tradition wahren und erstmal dich fragen, Benni, wie geht es dir?
Mir geht es ganz gut. Ich habe sehr überraschend anderthalb Wochen Urlaub, weil ich meinen geplanten Mai-Urlaub nicht bekommen kann. Wurde mir im Büro gesagt, ach, dann mach doch einfach nächste Woche, da ist nicht so viel. Und du musst ja deinen Urlaub loswerden. Und das hat mir eigentlich nicht so gut gepasst, aber jetzt freue ich mich irgendwie drüber. Man kann jetzt voll ins super Osterfest starten, ohne Menschen und nur mit der Familie. Aber das ist cool.
Unverhofftes Frei ist fast noch besser als geplantes Frei.
Ja, schon ein bisschen so. Es ist so, wie wenn man früher aufgewacht ist morgens und richtig den Hass hatte, zur Schule zu müssen. Und dann kam der Anruf, dass irgendwas ausfällt. Das gab es ganz selten mal, aber es gab es. Das war so gut. Die Telefonkette ging dann rum.
Ja,
in der Klasse, die an der Grundschule ausgefallen ist.
Ja.
Weil wegen Corona oder so.
Ja, das waren gute Zeiten damals. Ich kann mich auch daran erinnern.
Und du so?
Mir geht's auch sehr gut. Ich habe jetzt auch ein langes Wochenende. Das ist mir ja immer noch alles ganz neu. Ich bin ja noch nicht mal ein Jahr aus dem Schichtdienst draußen. Und jetzt einfach zu wissen, es ist Feiertag, deswegen habe ich auf jeden Fall frei und muss nicht arbeiten. Das ist, hätte ja sein können, dass ich jetzt sonst die ganze Zeit hätte arbeiten müssen. Mit Nachtdienst oder was auch immer. Muss ich nicht. Das ist toll und das genieße ich sehr. Und jetzt fahren wir ein Wochenende nach Niedersachsen, um da die Mutter meiner Partnerin zu besuchen. Aber ich habe eben das Wort Interview gehört, als wäre jetzt der Plan, dass ein Interview uns geführt wird. Ist das der Plan?
Ich weiß es nicht. Man muss dazu sagen, wir haben nicht wirklich eine Idee und ein Konzept für die Folge eigentlich gehabt. Wir hatten mal darüber geredet, dass wir ja eine Folge machen können, alles über die beleuchteten Brüder, und dass wir einen Gast, nämlich meinen Vater, dazu nehmen können, der uns interviewt zu uns und unserem Podcast und so.
Ja.
Das habe ich dir, glaube ich, mal vor langer Zeit erzählt.
So ist mir das mitgeteilt.
Und jetzt habe ich mich nicht weiter drum gekümmert und dachte einfach, wir machen sie immer, wir klicken auf Aufnahme. Übrigens, man kann jetzt auf Bandcamp unser neues Album von den beleuchteten Brüdern, fällt mir da gerade auf, weil wir drücken auf Aufnahme. Wir haben früher viel zusammen Quatschmusik gemacht, indem wir auf Aufnahme gedrückt hatten und auf Haushaltsgegenständen rumgetrommelt haben und uns dazu spontan Texte ausgedacht haben.
Sehr avantgardistisch.
Und du kennst vielleicht noch Foyer des Arts aus der Neuen Deutschen Welle.
Ja.
Mit Max Gold.
Ja.
Wissenswertes über Erlangen.
Ja. Ja, oh ja.
So ein bisschen in die Richtung geht auch das, was wir früher zusammen gemacht haben.
Und unprofessioneller.
Unprofessioneller und besser. Und das haben wir jetzt schon auf dem zweiten Album, Wo ist die Axt, du fetter Oger, für umsonst kann man das runterladen auf Bandcamp nach den beleuchteten Brüdern.
Slash. Achso, so geht das.
Ja, wahrscheinlich mit Slash. Aber man findet es schon, wenn man sucht.
Mir ist sowieso aufgefallen, dass ihr am Ende eurer Podcaste, die ja nicht nur ein Thema haben, sondern sehr viele Themen, wenn ihr auf allerhöchstem Niveau seid, sowohl was Witz, Aphorismen, Wortschöpfung, Weisheit, Klugheit, Erkenntnis anbetrifft, dass ihr dann am Ende urplötzlich eure Bücher hochhalt und sagt, ach übrigens hier, das könnt ihr noch kaufen, da sind wir noch da und da seid ihr noch da.
Umsonst
jede Folge endet, dass du jetzt schon damit anfängst,
ja, viel mehr zu erzählen,
wo ihr überall seid, von all den Dingen, wo ich bin. Das finde ich
jetzt das ein bisschen. Das fiel mir gerade an, weil es ja darum geht, was wir hier heute machen, spontan auch noch. Aber erstmal mal wissen, wie geht's dir heute? Was hast du heute erlebt? Muss ja auch bis
da,
auch
hier am Tisch. Da du ja doch gewisse Jahrzehnte mit mir gemeinsam verbracht hast, solltest du eigentlich wissen, dass die Frage an mich, wie es mir geht, etwas absurd ist.
Ja, nee, das ist ja auch für unsere Zuhörer interessant, dass es dir dein Leben lang gut geht.
Mir geht es richtig gut.
Richtig gut. Geht aber relativ zu den sonstigen Tagen oder einfach richtig gut dein Leben lang?
Also der Level ist ja sowieso nie zu ertragen, aber es geht mir richtig gut. Vor allen Dingen, was mir ja nie über die Lippen kommt, ist das, was alle immer sagen, ich habe ein langes Wochenende oder ich habe frei oder ich habe Urlaub oder so. Zwischen Arbeit und Freizeit und Pension oder Nicht-Pension war ja nie ein Unterschied. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich mich auf Wochenende freue, was müssen das für Scheißtage dazwischen gewesen sein? Und das sind die meisten.
Ja, das stimmt. Das empfehle ich auch mal den
meisten Leuten. Aber das ist privilegiert. Das ist wirklich privilegiert. Ja. Und das ist auch ein bisschen gemein gegenüber all denen, die sich wirklich aufs verdiente Wochenende freuen. Aber mir geht es richtig gut.
Sehr schön. Aber das ist so der Dauerzustand.
Ja.
Wir haben ja noch keine diversen Jahrzehnte miteinander
verbracht. Doch, das ist der Dauerzustand. Kann man so sagen.
Das ist ja fantastisch.
Heute hast
Benny könnte das insofern bestätigen, weil er mich, glaube ich, nicht einmal als Kind mit einer schlechten Laune erlebt hat.
Auch nicht, als du ihn hast vom Flughafen Aussichtsplattform fallen lassen?
Naja.
Da habe ich ihn gar nicht erlebt, weil ich dann Delirium lag.
Ich meine, wenn man so ein 2,5 Jahre altes Kind vom Flughafenrestaurant 1,5 Meter auf eine aufgefeilte Bleidings schmeißt, da muss es einem ja schon kurzfristig schlecht
gehen. Das würde ich vermuten, wie Markus Lanz gemacht.
Ja, danke schön.
Out of nowhere.
Ich bin gut vorbereitet in dieses Gespräch.
Ich habe gerade gelesen, wie Markus Lanz Armin Laschet zersägt hat.
Ja, mit Nein, Spiegel doch,
Online.
Nein,
Spiegel
doch.
Spiegel Online war ganz begeistert. Ich habe das auch gelesen. Das fand ich aber nicht so gut. Denn ich finde Markus eigentlich nur deswegen gut, weil er so viele gute Leute hat. Aber ihn selbst finde ich eigentlich in der Regel mehr unerträglich als erträglich.
Fand ich erstaunlich. Ja. Heute hast du einen riesigen großen Granitstein mit dem Fahrrad hierher transportiert. Der liegt jetzt da hinten im Hintergarten, weil bei euch gerade die ganze Straße aufgesenzt wird und Steine im Wert von Millionen von Euro einfach herumliegen und die Leute können sie aufsammeln wie Dagobert Duck im Klondike das Gold.
Es ist korrekt, das tun ja auch ganz viele bei uns in der Straße.
Ja. Mit der Goldrausch, das Granitrausch.
Mit der Erlaubnis der Straber.
Und wie macht man das zu Geld? Also wer kauft das?
Wir reden nicht über Geld, wir verschenken das alles und wir benutzen es selbst.
Wie könnte es man das denn zu Geld machen?
Zum Steinhändler.
Man könnte es tatsächlich einem Baumarkt anbieten oder wie auch immer. Aber
Ankauf, Verkauf von Geld.
Wir können die Granitkammer drauf. Das ist ja das Schlimme. Und Strabag ist ein so Riesenladen, die haben gar keine Leute dafür, irgendwie sowas zu organisieren.
Und wie das nutzt man, wie macht man das nutzbar, einen großen Granitstein?
Wir wollen aus diesem Stein vielleicht Hochbeete, Trockenmauern bauen. Oh. Und dann so ein bisschen, weil wir unsere Beete immer von Gras überwachsen werden, weil Gras eine tödliche Krankheit ist.
Und wir, das muss ich hinzufügen, sind glücklich, die alten Steine zu haben, die ja über 100 Jahre zum Teil alt sind, Granitsteine. Und Franziska ist ja als kleines Mädchen durch diese Straße gegangen. Die ist ja im Okamp geboren.
Franziska ist meine Mutter.
Das weiß doch Tim.
Ja, aber unsere Zuhörer nicht. Wir sind ja nicht hier.
Wir müssen
hier
über Kontext schaffen. Apropos Kontext schaffen. Heute ist der 1. April.
Ja, aber das ist doch
auch... Das ist gar nicht mein Papa.
Das ist doch...
Ja, aber das ist Carlo von Tiedemann.
Aber das ist doch unter euer Niveau. Überhaupt Grillscherze, das ist doch wirklich unter euer
Niveau. Kontext ist, das weißt du nicht, weil du noch nicht so weit gehört hast, wir schaffen immer Kontext in unseren Episoden, weil unsere Folgen
den 1. April.
Unsere Folgen erscheinen immer am Freitag. Mhm. Und deswegen müssen die Zuhörer wissen, wo wir uns gerade befinden, weil wenn morgen aus Angela Merkels Hals ein Alien rausrennt, dann wäre es sonderbar, wenn wir nicht darüber berichten. Deswegen müssen wir sagen, heute ist der 1. April, wir wussten noch nicht, dass am 2. April die Alien-Invasion aus der Ortenbogen der Kanzlerin geschaut.
Also ich hatte eigentlich eine ganz andere Vorstellung von diesem Podcast heute.
Ich glaube, du hast dass
ich euch ganz ernsthaft interviewen sollte und jetzt sind wir mittendrin in dieser anarchischen Phase, die mir sehr gut gefällt.
Ja, du hast auch gerade festgestellt, wenn wir am Ende so auf unserem Peak sind, dann kommt die Werbung. Jetzt haben wir die Werbung am Anfang gemacht, um uns auf den Peak zu bringen.
Ja. Ich muss den Satz zu Ende bringen. Ja, bitte, also meine Frau, auch Franziska, auch für dich, damit du weißt, wer das ist.
Ja, danke.
Meine, die 8 Leute, die hier zuhören, die können wir doch mal beiseite
lassen.
70 waren es vorhin.
50 bis 70, je nach Folge.
Ich bin es eigentlich gewohnt, mit 8,5 Millionen Follower zu reden, wenn ich meine Produkte verkaufe, mit meinen aufgespeisten Lippen oder wie auch immer. Also jedenfalls diese Steine, die sind uralt und das ist die alte Straße. Und als Briefträger habe ich 1969 unsere Straße noch mit Kopfsteinpflaster erlebt. Also eine Sackgasse.
Du hast als Briefträger gearbeitet? Ich glaube, wir sollten dich lieber interviewen.
Ja, kannst du auch gleich mal ein bisschen was über dich erzählen.
Und diese Steine haben also auch einen ideellen Wert. Und jetzt machen wir uns vorm Haus aus diesen Steinen einen Feuerplatz. Denn wir haben ja eine Bank vorm Haus. Überhaupt im Kleekamp gibt es jetzt 3 Bänke vorm Haus. Unglaublich sozial.
Meine Eltern wohnen im Kleekamp, könnt ihr googeln.
Wie die alten Leute auf dem Deich und in den norddeutschen Bauernhäusern, die Bänke vorm Haus, wo die alten Kerle, nur Kerle, wie die Türken sitzen und die Frauen bereiten das Essen vor oder holen das Bier. Das ist sozial bei uns und dazu gehören auch solche Steine.
Verstehe.
Okay.
Um alte Geschlechterbilder aufrechterhalten zu können, wollte ich die Granitsteine verwenden. Das kann ich nachvollziehen. So ein bisschen rückwärts gewandt.
Und ethnische Stereotypen auch. Geschlechterbilder und ethnische Stereotypen. Gut. Aber wir können gerne das machen. Du hast dich in Vorbereitung für den heutigen Tag durch ein paar unserer Podcasts gehört.
Chronologisch.
Ich habe heute und gestern in Gänze Folge 1 alles über alles über Benny ist die erste.
Ja.
Dann habe ich in Gänze,
und weil es mich ja
unglaublich interessierte, alles über Tim.
Ja.
Und dann, weil ich sehr interessiert bin, Benny über die Mikrowelle zu hören, alles über die Mikrowelle mir angehört. Und ich habe mir Folge 52 und Folge 50 angehört.
Warum gerade noch?
Die also, allerdings nicht in Gänze.
Also die ersten drei und dann noch ein paar aktuelle so reingehört.
Nee, 50 wegen der Jubiläumssendung, weil ich dachte, da geht ihr mal so richtig auf die Jubiläumssendung.
Ja, hatten wir eigentlich geplant, dich als Gast zu haben. Mein
Interview
ja. Haben wir gar nicht gemacht, von der ganzen Folge.
War ja auf den 50. geplant.
Das war Hanfinger und Schaufel, glaube ich, oder? Da habe ich viel über die Eule erzählt.
Ganz genau.
Und kannst alles du das nochmal aufklären?
Solche Sachen.
Ist das ein Ausdruck, der von dir kommt oder wo kommt der her? Weil ihn niemand anders kannte.
Norddeutsch.
Eule.
Norddeutsch.
Schaufel und Eule.
Ja, das kommt nicht vor.
Und ist das eine Eule, weil die so ein Bart hat wie die Eule Federn?
Flügel, oder? Wie die Flügel, wie die Feger.
Also der Feger.
Der Feger ist die Eule. Der Feger ist wie die Eule. Ja, natürlich ist der Feger die Eule. Eule das sind doch die Eulen. Die Eulen. Hat man früher gehabt.
Eulen. Ja, man hat immer noch Eulen. Die heißt nur Handfeger.
Weil man hat früher Handfeger aus Eulen die Feder gehabt.
Ach so. Ah. Ja. Aber nur in Norddeutschland.
Offenbar.
Vielleicht hat man das auch anders gemacht. In Süddeutschland hat es dann aber nicht Eule genannt, sondern Geier oder Löwe oder
also es gab auf jeden Fall
Steinadler oder
keine Rückmeldung.
Die Eule.
Es gab keine Rückmeldung, die irgendwie vermuten lassen, dass irgendjemand irgendwelche Tiernamen damit assoziiert.
Schaufel und Steinadler kamen
überhaupt gar nicht. In nichts, in keinster Weise.
Was mich irritiert daran ist vor allen Dingen immer, dass es heißt Schaufel und Eule, aber es heißt Handfeger und Schaufel. Und deswegen denke ich immer, dass die Eule die Schaufel ist, weil die Schaufel eigentlich hinten kommt. Weißt du, du müsstest Eule und Schaufel sagen, so wie Handfinger und Schaufel. Aber das heißt Schaufel und Eule. Zumindest kenne ich das so von dir.
Ja,
nur von dir. Eule. Woher kennst du das? Aus deinem Elternhaus? Also von Tate Krohn oder von wem? Tate Krohn spielt auch eine wichtige Rolle.
Also der ganze Familienstammbaum kann am Ende hier aufgezeichnet werden, wenn wir durch sind.
Tate Krohn ist nicht blutsverwandt, glaube ich.
Es gibt jetzt aber auch Leute, die sagen Handfeger und Eule. Aber die haben es nicht verstanden.
ich kann sie nicht
verstehen. Aber wer sagt Handfeger und Eule?
Ja, richtig. Ich habe es nicht verstanden. Das ist so, wie ich ganz häufig sage, wie das mir auch gesagt, Zettel und Papier.
Ja. Ja, schön, ja, ist gut. So, jetzt aber mal grundsätzlich.
Gut, du hast unseren Podcast gehört. Was ist dein Eindruck?
Ja, das würde ich auch gerne wissen.
Ja, das ist ja gleich eine Frage, die geht ja gleich mitten rein. Also ich muss mal gleich in die Podcaste hineingehen und zwar als Vorbemerkung, das hatte ich dir vorhin schon mal gesagt, eure Welt, jetzt nicht eure Podcasts, sondern das gesamte Internet, eure Spiele, eure ganzen Formate, Facebook, Instagram oder wie auch immer. Neulich auf einem Podcast sagte Benny, WhatsApp-Wechsel im Profil, das kannte er noch nicht mal, hat er nicht verstanden, da war irgendwas geändert. Das ist für mich nicht ein Buch mit 7 Siegeln, sondern das ist nicht meine Welt, weil ich nichts habe.
Nicht existent, also auch
nichts in der Richtung, ja. Gar nichts. Ich habe ein Handy, das man heute Smartphone nennt, weil es ein Smartphone ist.
Wechsel mal den Stuhl.
Und ich habe das Handy, das Smartphone und sonstige Endgeräte für Internet und für E-Mail. Aber an WhatsApp und an sozialen Medien nehme ich nicht teil.
Was ja auch Internet ist, nur
eine Form von Internet bedeutet in dem Fall Browser.
So.
Zugriff zum World Wide Web.
Und ich muss sagen, dass ich vor dem Hintergrund ja auch Spielebesprechungen und Spiele gar keinen Zugang haben. Das wäre so, als wenn ich mich jetzt plötzlich für Opern interessieren würde. Mhm. Oder noch schlimmer, als wenn ich mich jetzt plötzlich für diese Bayreuther Wagner-Hitler-Scheiße interessieren würde. Die von irgendwelchen Teutonen oder
so. Die Spiele mit der Bayreuther Hitler-Scheiße zu vergleichen, ist ein bisschen hart.
Jedenfalls ist nichts.
Aber man muss dazu auch ganz kurz sagen, viele unserer Podcast-Zuhörer haben auch gar nichts mit Videospielen am Hut. Und wir reden im Podcast eigentlich auch fast nie über Videospiele.
Nein, ich will
das
auch nur
sagen. Aber ja, ich weiß, das ist nur.
Das ist nur ein Vorwurf. So, und jetzt bin ich über die Podcasts von Drosten auf dieses gestoßen. Mhm, und seit einem halben Jahr macht der Spiegel-Podcast. Und nennt sich witzigerweise wieder Spiegel Daily. Das ist ja das uralte Format, das ich abonniert hatte, was jetzt Spiegel Plus ist. Und damit ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass wenn man nur Stimmen hört und keine Ablenkung durch Bilder hat, das Großhirn noch wacher und noch interessierter zuhört. Und ich hatte sofort die Assoziation in meine Kindheit in den 50er Jahren, als es nur Radio gab. Also die Zeit vorm Fernseher, wo man Radio gehört hat, Hörspiele gehört hat, ohne Ende. Wo man Interviews gehört hat, wie heute Deutschlandfunk oder NDR Info. Und das finde ich tatsächlich doch so gut, dass ich dann mir die mal wirklich reingepfiffen habe. Aber nicht, wie du das mal gesagt hast. Eine Stunde irgendwie saugt dabei, ich bin im Garten oder so. Das würde mich wieder ablenken. Denn wenn ich im Garten bin, will ich Piepmetzer hören, will ich gucken, dann will ich sehen, dann will ich nicht Radio hören. Das ist schon wieder so eine Abwertung. Entweder von der Umwelt oder es ist eine Abwertung vom Podcast.
Ja, das machen, glaube ich, inzwischen einfach richtig viele Leute, dass sie immer mehrere Sachen gleichzeitig machen. Dass sie nicht mehr in dem Moment sind, sondern immer parallel entweder Handy oder was hören oder so.
Aber beim Staubsaugen oder Abwaschen verpasst man ja sonst nichts.
Bei ja, aber auch das können Momente sein, in denen man mal, wir haben ja darüber gesprochen, dass ich manchmal auch diese
so trance-ähnliche Zustände
habe. Also ich kann das überhaupt gar nicht. Und das andere hatte ich ja schon gesagt.
Also du musst dich dann hinsetzen und dich auf die Stimmen konzentrieren.
Ganz genau, nur und so. Und dann ist es wirklich richtig gut. Und nun gibt es auch ein weiteres kleines Problem, das hat Benny in dem Podcast Nummer 1 auch erwähnt. Und zwar hat Benny gesagt, dass er viele Projekte immer anfängt, viele Projekte intensiver betreiben möchte. Das scheint ja auch sowieso so ein kleines Lebensproblem zu sein. Ja. Und dass er keine Zeit hat.
Das ist kein Problem.
Und nun ist Benny vielleicht groß geworden, auch bei in unserem Haushalt, dass ich ihm vielleicht auch mehrmals gesagt habe, der Tag müsste 48 Stunden haben. Mhm. Denn ich, ob ich nun pensioniert bin, ob ich Rentner oder ob ich gearbeitet habe oder ich habe ja noch hinterher länger gearbeitet, ich habe nicht genug Zeit für all das, was ich wirklich machen möchte. Und wenn du Garten, Haus, Enkelkinder, Kinder und eine Frau hast, mit der du seit 55 Jahren zusammen bist, dann kannst du dir einfach es nicht leisten, am Tag eine Stunde sowas zu hören. Zeit, nur rein Zeit, das ist reine Zeitproblem. Ja. Weil ich es ja nicht nebenbei mache. Das nur als Vorbemerkung.
Und das, obwohl du nicht arbeitest.
Jetzt, ja, bevor ich mit euch über euren Podcast und über euch spreche, habe ich nun 5 Stück in Gänze gesehen. Die anderen habe ich immer mal so reingehört.
Ja.
Und da habe ich doch ein paar Fragen an euch.
Ja, ihr nennt es Callbacks.
Und ich mache schon die Ankündigung, dass ich, wenn ich jetzt auch nur irgendwie Zeit habe, ich mir Nummer 4 bis 49 im Laufe dieses Jahres noch antun.
Man muss dazu vielleicht auch wissen,
das will ich wirklich,
dass mein Papa immer gerne so Sachen, und davon, von dem habe ich das auch, und er macht es aber noch viel intensiver als ich, lange rein anfängt und dann chronologisch durchzieht. Zum Beispiel lustige Taschenbücher lesen und dann nicht nach meiner Empfehlung bei 121, wo die geilen Geschichten anfängt, sondern wirklich, auch wenn man nur ein Buch pro Jahr schafft, bei Nummer 1 anfängt.
Finde ich total nachvollziehbar.
Und dann kommt, und mir geht es auch so, aber ich habe das Gefühl, bei dir ist das noch. Aber ich begrüße es in diesem Fall sehr, weil es dazu führt, dass du all unsere Podcasts hörst und jeder sollte
viel von unseren Podcasts. Also die lustigen Taschenbücher als kleine Information habe ich mir Marsch nicht angeguckt, obwohl wir sie alle bei uns in der Garage stehen haben.
Ja, das war die Sache, die wir gesammelt haben. Und zwar haben wir die fehlenden
rückwärts. Papa, du musst jetzt mal ein lustiges Taschenbuch lesen.
Auf Flohmärkten.
Die sind irgendwie doch richtig gut. Und dann habe ich angefangen, vor 3 Jahren.
Ja.
Ich bin jetzt bei Buch 30 angekommen. In 3 Jahren. Okay. Aber das ist eine andere.
Ich habe übrigens das Gleiche gemacht. Ich habe das vor ungefähr 15 Jahren angefangen und bin bei 209. Auch bitte hier auf den Tisch etwas achten.
Machen wir eigentlich heute eine 45-Minuten-Folge oder eine 1 Stunde 26?
1,5 schätze ich ungefähr.
Wir gucken mal.
Ja, wir können ja mal gucken.
Also irgendwann kommen die Kinder zum
Abendbrot. Du schneidest ja sowieso nachher die Sachen noch alle raus.
So, das macht dafür gewöhnlich
jetzt würde ich ganz gerne zu meiner ersten Frage kommen. Und dazu habe ich natürlich die Frage parallel im Kopf oder die Fragen, die ihr euch in Folge 1 und 2 gestellt habt. Und zwar hat jeder von euch 5 Fragen an den anderen gestellt,
ja,
zur Vorstellung. Alles über Benny, alles über Tim.
Ja.
Und von diesen 10 Fragen ist eine Frage, fällt richtig raus und ist verglichen zu den anderen schlecht. Das ist die Frage von Benny an dich, die erste. Wie war es denn eigentlich mit dem Strandkorb? Weil das ist einfach so eine Frage, wie geht's dir? Und wo hast du heute einen Stein mitgebracht? Wieso hast du einen Stein mitgebracht? Oder sonst was?
Das stimmt. Die ist nicht gut gealtert,
die Frage. Das Niveau, das du in den 5 Fragen eingeführt hast, das ist geradezu genial und führt sich fort. Und zwar ist es ein Niveau, dass du, um eine Person vorzustellen, Einschätzungsfragen gemacht hast.
Das war die Idee.
Und zwar in einer Art und Weise, die sich dann ja später durch alle Podcasts dann ja auch so durchzieht. Und das finde ich richtig gut. Das hat Benny dann mit den anderen 4 genauso gemacht. Aber das fiel mir nur auf, die erste Frage passte da nicht rein. Und gleich die erste Frage, die ja auch so anarchisch ist, für mich besonders, oder die zweite oder dritte.
Den Heißluftballon?
Das ist die Frage, Was hältst du von Leuten, die sich Butter unter Nutella schmieren? Und meine Assoziation war, dass Leute, die sich Butter unter Nutella schmieren, dass man für die einen Erschießungspeloton zusammenstellen
Die kriegen sollte. Heiß nicht voll einfach.
Und nein, die sind weg. Ja. Also wirklich weg,
ja.
Um mit eurem anarchischen Humor zu sprechen.
Ja, das finde ich gut.
Und also wirklich. Und dann gleich das nächste Peloton für solche Leute, die überhaupt so eine Frage stellen, dass es überhaupt solche Leute geben könnte. Butter unter Nutella.
Naja, also wenn wir
jetzt... Benny sagte denn, dass er unter Leberwurst ähnliche Empfindungen hat. Das geht.
Bei Leberwurst ist ja Maributter drunter.
Ja,
habe ich damals.
Ja, also so Fleisch gegessen. Aber der Vergleich, der hinkt ja nämlich nicht. Bei Leberwurst würde ich sagen.
Leberwurst ist auch ein fettes Streichmittel. Also ich finde, damit musst du aufhören. Das ist erschüttert das Mikrofon. Ich gebe dir gleich einen Untersetzer hier. Ein Coaster, wie wir.
Also ich würde ja sagen, weg mit denen, bin ich total dabei, würde ich mich selber wieder zum Single machen, aber vielleicht muss man auch Opfer bringen, um das große Ganze besser zu machen.
So, die zweite Frage, und dann komme ich zu dem, was ich eigentlich will. Die zweite Frage, das fand ich auch wirklich genial. Was hältst du von Leuten, die auf der Straße, wenn sie einen Heißluftballon am Himmel sehen, andere Leute darauf aufmerksam.
Ob er so einer ist, habe ich gefragt.
Ja, ja. Ja, ich sagte ja Einschätzungsfrage. Ja. Also, die, genau, wunderbar. Ja. Da habe ich mir auch überlegt, bei der Frage, das ist ja auch wieder die Realität. Denn wenn ein Heißluftballon am Himmel ist, dann stehen die Leute alle so und gucken alle in den Himmel und keine Sau fragt, sondern fragt höchstens, was gibt's da oben? Aber keiner spricht andere darauf an. Weil, verstehst du, was ich meine?
Ja, aber es, gibt, es kommt ja doch häufiger mal vor, dass erstmal, wenn man mit mehreren Menschen unterwegs ist, einer Ding als erstes sieht, wenn er sehr weit hinten am Horizont ist zum Beispiel oder irgendwie schräg hinter einem und dann guckt zufällig dahin und dann gibt es ja viele Leute, die sagen, oh, guck mal, ein Heißluftballon.
So, und dann die Sache mit den Supermärkten und es ist ja...
Bist du ein Mensch? Würdest du Leute auf die Heißluftballon aufmerksam machen?
Die, wieso? Die gucken das sowieso schon.
Nein, wenn wir beide oder du mit irgendjemandem jetzt lang gehst und du siehst hin zwischen zwei Hochhäusern einen Heißluftballon, nicht so einen fetten großen, sagst du denn, oh, guck mal, da hinten ist ein Heißluftballon?
Ja.
Ja, zu dem Schluss bin ich am Ende auch gekommen bei mir.
Ja. Vor allen Dingen, weil ich selbst Heißluftballon gefahren bin.
In Tims Augen ist es nicht besser, als ich der Butter und der Nutella.
Nein, das ist nicht dieselbe Art Mensch und nicht dieselbe Art Verachtung, die ich verspüre.
Okay. Wir haben nämlich vor 3 Wochen Himmelschreiber im Himmel. Zum ersten Mal
Disney Plus.
In ewigen Jahren.
Ja.
Da würde ich auch Leuten sagen, guck mal, da ist ein Himmelschreiber.
Ja, aber das ist ja auch noch seltener als ein Heißluftballon.
Ja, ich kenne Himmelschreiber nur aus Donald Duck Comics. Ausschließlich. Ich habe es noch nie gesehen, ne?
So, jedenfalls diese Art reinzugehen in so einen Podcast und dann darüber eure Gespräche zu führen, das muss ich sagen, ist bei 70 Followern Perlen vor die Säue werfen, ohne denen jetzt zu nahe zu treten. Denn was ihr
seid
dann,
keine Säue.
Das, was ihr dann leistet, das ist, finde ich, phänomenal. Und zwar, ihr seid beide klug, ihr seid beide rhetorisch richtig gut drauf. Ihr seid, habt Erkenntnis, ihr habt eine gewisse Weisheit und blödelt das in solche Alltagssituationen rein mit all dem Kram. Hut ab, wirklich Hut ab. Und jetzt kommt noch was ganz anderes. Das ist eure Freundschaft zueinander, über die ihr ja auch in einer Folge von Tim aus losgetreten etwas mehr sprecht. Dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. Ich muss die beide speichern. Und zwar ist das so, dass wenn man das kann und man ist so lange zusammen, das ist ja ein Schatz, das ist ja was ganz Tolles. Guck mal, ich habe in meinem langen Leben bestimmt bis heute auch gepflegt 6, 8 ganz enge Freunde, mit denen ich zum Teil auch Sachen teile, die ich nicht mit Franziska teile. Da komme ich ja auch noch. Aber ihr... Ich habe keinen Benny und ich habe keinen Tim in meinem Leben
gehabt. mit
dem ich sowas mache. Und das ist wirklich das ist eine ganz tolle Sache. Und jetzt ist eben, was ich vorhin zu Renja sagte, ihr seid ja auch offen. Ihr habt ja auch keine Hemmung, manchmal so ein bisschen bis an das Innerste heran rauszukehren. Und zu
sprechen. Das ist eine Gefahr bei Podcasts.
Und dann sage ich mir, wenn ich jetzt mit einem von den beiden befreundet, verheiratet oder ganz eng zusammen bin, dann würde ich beinahe eifersüchtig werden.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Ja. In einer gewissen Hinsicht. Und wenn ich mir überlege, könnte ich darüber auch eine ernsthafte Diskussion in diese Beziehung hineinnehmen. Aber das muss, Das muss man einfach ertragen. Und das hat nichts damit zu tun, Benny hat in irgendeinem Podcast mehrmals Seinfeld erwähnt, das hat ja nichts damit zu tun mit den zwei Welten von Georgie. Es gibt jetzt eine Folge von den zwei Welten. Das heißt, jeder von uns hat, ich habe eine Doppelkopfrunde, ich habe das, ich habe einen Beruf gehabt. Und das heißt, es ist eine Welt, wo Franziska nicht teilhaben kann und an der sie auch weniger teilhaben kann, weil ich es ihr nicht vermitteln kann, weil ganz viel auch Situationskomik oder Situationen geschuldet ist. Und deswegen können diese Welten manchmal häufig nicht zusammenkommen. Mhm. Und das spüre ich manchmal auch minimal, wenn ihr so richtig, also ja. Das. Und jetzt kommt meine Frage, meine erste Frage dazu. Meine erste Frage, meine erste Frage kommt jetzt dazu und zwar an euch beide. Würdet ihr auch so etwas machen, wenn ihr wüsstet, dass ihr nur einen Zuhörer habt, ob nicht 50 oder 70?
Ganz einfache Frage.
Ja, ganz einfache Antwort. Auf jeden Fall, ja. Weil wir jetzt nicht in dem Format Podcast, aber im Grunde sind ja unsere ganzen Videospiel-Videos, die wir jetzt seit bald neun Jahren, ne?
In diesem Jahr werden wir neun.
In diesem Jahr werden wir neun. Seit neun Jahren bei YouTube machen, sehr regelmäßig. Ähnliche Zahlen hat, also haben wir halt 4, 5, 6 und über die Zeit wird es dann mehr, aber das machen wir eigentlich immer schon so. Und wir haben sowas ja auch schon gemacht, ohne dass es Zuhörer gab. Also diese ganze Musik, die man jetzt auch im Internet sich anhören kann, auf bandcamp.com, sucht nach den beleuchteten Brüdern, da haben wir das ja auch jahrelang nur für uns gemacht.
Ja, das ist halt das Entscheidende. Und das ist auch das, die Sachen, die man macht. Es gibt ja Leute, die damit erfolgreich werden. Und die gehen irgendwann Kompromisse ein und die richten sich danach aus. Und das ist ja das große Privileg, dass wir einfach nur das machen, worauf wir Lust haben. Und wenn dann ein paar Leute sich dahin verirren oder uns kennen und darauf, das ist halt total toll. Also wir freuen uns super, wenn wir so ein Feedback bekommen, wenn wir sowas hören oder wenn Leute uns irgendwie folgen oder so und wir mit denen interagieren können. Aber wir haben das halt wirklich einfach früher ja auch schon gemacht. Wir saßen in meinem Kinderzimmer zusammen und haben Sachen aufgenommen, die hat niemals irgendjemand gehört, so ungefähr bis heute, und haben uns selber darüber schlapp gelacht und uns auf die Schulter geklopft, wie lustig wir doch sind. Ja, und mit dem Podcast ist es halt so, wir haben auch sonst manchmal, da hat Tim mich einfach angerufen, wenn er auf dem Weg von der U-Bahn-Station nach Hause war.
Ganz oft, ja.
Und dann haben wir einfach gequatscht. Und das hatte einen ähnlichen Charakter wie diese Podcasts. Und als Tim irgendwann einen Podcast vorgeschlagen hat, ich habe halt nie Podcasts gehört, ich konnte damit eigentlich nie wirklich was anfangen, inzwischen höre ich auch ein paar andere, habe ich gedacht, naja, das ist ja im Prinzip im Grundsatz genau das, was wir sowieso schon machen, nur wir nehmen es halt auf. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und Tim, der viele Podcasts kannte und deswegen war auch so gut vorbereitet, hat dann halt angefangen, hat das mit der Moderation und mit dem so übernommen und das ein bisschen einzuführen. Und das bringt dem Podcast, glaube ich, auch sehr viel, dass wir nicht einfach nur daher schnattern, sondern dass es so ein, Tim immer so ein bisschen guckt, haben wir hier einen Faden, wie geht's weiter, wo binden wir das ab und so und das ein bisschen im Blick mit hat. Und so auch diese Anfangsfragen gestellt hat, das war ja im Prinzip nur zum Warmwerden. Wir sind ein neuer Podcast hier, wir fangen einfach mal an, irgendwo müssen wir anfangen. Okay. Und dann ergibt sich der Rest von alleine, weil wir uns halt einfach seit 20 Jahren kennen und uns die Bälle hin und her spielen können. Und das macht einfach super viel Spaß. Und für mich ist es wirklich so, ich verbringe halt einen Teil meiner Freizeit mit solchen Sachen, mit solchen Projekten. Und wenn dann noch von außen dieses Internet-Social-Media-Ding dazukommt, und Leute plötzlich sich von uns 50 Folgen anhören, wie wir über unser Leben und reden und wie wir uns im Supermarkt verhalten. Es ist mega cool. Das ist irgendwie eine Ebene, die wir halt sonst nicht hatten und das fühlt sich für mich schon irgendwie auch privilegiert an.
Sehr. Ja, das ist ja nicht nur, wie ihr eben gesagt habt, ganz schnell beantwortet, sondern das ist ja tatsächlich, ist auch alles sehr vernünftig und so ist es ja auch.
Die schnelle Antwort ist ja.
Zweite Frage dazu in dem Zusammenhang. Ihr seid bei, als ihr euch das in den Anfangspodcast selbst gefragt habt, wieso ihr schon so lange sowas macht und wieso lange ihr diese Beziehung zueinander habt, nicht ausgewichen, aber ihr habt da so ein bisschen rumgestochert.
Es ist lustig, dass du das sagst. Also Gefühl habe ich auch.
Eine Sache ist mir nämlich da aufgestoßen, die vielleicht noch einer von außen sehen kann, denn mir fehlte eine Sache, die ich finde, die man bei diesen ganzen Podcasts zur Kenntnis nimmt. Ich habe das übrigens relativ schnell nicht mehr als Vater und Schwiegervater, sondern ich habe das sehr schnell als...
Fan.
Nee, auch nicht. Als neutraler Beobachter gehört. Einfach töten, ja, und kontrollieren und gucken und so. Und da ist mir aufgefallen, oder kommt ihr noch auf einen weiteren Grund, weswegen es so gut läuft?
Ich finde auch, dass die Analyse sehr richtig ist, denn ich finde, dass gerade ich bei dieser Frage sehr ins Schleudern geraten bin und ich war nicht zufrieden mit der Antwort.
Ich finde, wir haben ja, glaube ich, noch mehrfach diese Thematik zumindest angeschnitten.
Das stimmt.
Und,
aber es war nicht so prägnant, wie es sonst manchmal war.
Benny hat mal irgendwann gesagt, ihr werdet so extrem unterschiedlich. Mhm. Das erinnert mich an mein 55-jähriges Verhältnis zu Franziska, die ja inzwischen auch bekannt ist unter euren 4,5 Fans. Und da ist mir aufgefallen, dass ein Geheimnis von so einer langen Beziehung ja etwas ist, und das ist bei euch nämlich auch der Fall, das ist bei einer so extremen Unterschiedlichkeit. Also Franziska und ich sind zwei völlig verschiedene Typen. Wenn man dann sich dann so lange zusammenrauft und auch noch so gut zusammen ist, dann gibt es ein weiteres, und das nenne ich mal Augenhöhe in den wesentlichen Bereichen des Lebens. Ihr seid auf einem Level. Das heißt, ihr habt euch in Bezug auch gerade in der Fertigkeit, so etwas zu machen, solche Gespräche zu führen und auch mit einer Leichtigkeit, mit der ihr das macht. Das ist Augenhöhe zum Beispiel in Bezug auf Humor, Augenhöhe in Bezug auf Intellekt, Augenhöhe in Bezug auf Rhetorik, Augenhöhe in Bezug auf Betrachtung von anderen Menschen und Ähnlichem. Wenn ihr zum Beispiel ja auch so ein bisschen philosophiert und versucht zu trennen, die Guten von den Guten oder die Bösen von den Guten. Ne? Wenn also alle einen guten Zweck haben und irgendwas erreichen wollen, sind da trotzdem Idioten bei. Also manchmal ist das ja ein bisschen pauschal, ein bisschen indifferenziert und so. Und da in solchen Sachen, finde ich, ist bei euch wirklich eine absolute Augenhöhe. Da seid ihr wirklich völlig... Und das vor dem Hintergrund, dass ihr ja aus unterschiedlichen Familien und auch einen unterschiedlichen Bildungsgang und einen unterschiedlichen Berufsgang gegangen seid.
Ja.
Und das, finde ich, ist bemerkenswert.
Das ist total spannend, weil ich
Sie jetzt die Frage anschließen. Was sagt ihr dazu? Seht ihr das auch so?
Ich habe die längste Zeit meines Lebens das ganz anders wahrgenommen. Also unserer Freundschaft ganz anders wahrgenommen. Vom Humor abgesehen, der hat von Anfang an geklickt, würde ich mal sagen. Da waren wir sehr früh auf einer Wellenlänge.
Ja.
Aber all diese anderen Dinge, die du aufgezählt hast, habe ich, wir haben uns ja kennengelernt, da war ich 16 und du dann knapp vor 18.
Mhm.
Und ich habe immer ganz doll zu Benny aufgeschaut und ihn ganz, ganz stark auf den Sockel gehoben. Und
das ist nicht Augenhöhe.
Nee, das war nicht Augenhöhe. War es am Anfang wirklich nicht.
Ja,
also vielleicht waren es auch nochmal die 2 Jahre Altersunterschied, die irgendwie in dem Lebensabschnitt nochmal eine sehr viel größere Rolle spielen, als wenn man über 30 ist. Aber ich habe das Gefühl, ich habe extrem viel durch Benny gelernt, was Betrachtungsweisen angeht, was Lebensentwürfe angeht, was die Arten über Dinge nachzudenken angeht. Und mittlerweile sehe ich es genauso, aber das ist vielleicht seit 4, 5, 6 Jahren erst der Fall.
Ich kann das ja nur daraus sehen.
Richtig, sehen. Genau. Aber so war es halt ganz lange in meiner Wahrnehmung nicht. Jetzt würde mich mal interessieren, wie es in deiner Wahrnehmung
ist. Ich habe das nie so wahr. Also ich würde dir zustimmen darin, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich dir viele Konzepte präsentiert habe oder dir deinen Horizont in vielen Dingen erweitert habe, ja, wo du irgendwie... Aber ich habe das nie so empfunden, weil das würde ja bedeuten, dass ich nicht irgendwie was davon hatte oder nur, ist ein lustiger Typ. Und das war irgendwie nicht so. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, und das hatte ich auch früher schon bei anderen Schulfreunden manchmal so, dass ich glaube, dass jetzt mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich mich schon mit mehr Dingen beschäftigt hatte oder irgendwie mehr über den Tellerrand geguckt hatte in manchen Sachen, dass eine gewisse Lebenseinstellung oder eine Einstellung auch zu dir selbst, dass das für mich schon immer super spannend war und anders, aber gar nicht sozusagen niedrigwertig, also gar nicht, als ob ich eine Evolution von dir wäre, sondern einfach tatsächlich anders und für mich auch. Und inzwischen ist das sowieso so, dass ich ganz häufig denke, dass du so eine Lebensklugheit hast, von der ich super viel lerne und profitiere.
Das meinte ich auch mit, als ich von Klugheit sprach.
Also manchmal kann ich mich halt an Sachen irgendwie reiben oder so, ja. Aber irgendwie glaube ich, dass ich in den letzten Jahren auch ganz gut darin geworden bin, meine eigenen Grenzen und Schwächen und Fehler zu erkennen und dadurch auch eine Stärke gewonnen habe, das zu lernen. Und ich glaube, dass ich über all die Jahre und schon von Anfang an irgendwie, erst war es vielleicht eine Faszination oder einfach diese Humorebene und dann aber immer mehr, sehr profitiert habe von so einer etwas, ich kann es gar nicht formulieren, aber so eine selbstzufriedene, ungetriebene Art. Ich bin immer eher etwas getrieben gewesen und so auf der Suche nach irgendwas oder Ding oder so. Und dieses, das hat mich, und die Tatsache, wie du es reflektierst und wie du auch mit anderen Voraussetzungen, die ich hatte, viel mehr, glaube ich, auch investiert hast, um über dich hinauszuwachsen. Ich habe das, glaube ich, immer eher so, was mir so zugefallen ist. Ja, und wenn es mir zu anstrengend war, habe ich es auch sein lassen. Das finde ich schon eindrucksvoll. Und insofern habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich weiter oben stand oder dass du zu mir hättest aufschauen müssen. Das ist tatsächlich... Und ich glaube auch, dass ich so eine Freundschaft nicht führen würde, könnte oder hätte. Denn das ist genau das, was du eben gesagt hast, dass eine Freundschaft, die so lange sich hält, wenn zwei so unterschiedlich sind, ist super ungewöhnlich und total selten. Und das funktioniert nicht, wenn das da irgendwie eine schiefe Ebene ist.
Ja, und diese gerade Ebene, also diese Augenhöhe, muss eben auch in ganz vielen Bereichen sein. Und das hatte ich ja versucht, eben alles aufzuzählen.
Das glaube ich auch.
Nächste Frage, weil das auch wieder Beziehung anbetrifft.
Wow, wir sind aber deep heute.
Inwieweit...
deep und selbstreferenziert.
Und sehr selbstreferenziert. Das muss ich übrigens auch nochmal sagen. Dieser ganze Eimer flüssiges Gold, das du gerade über... Nee, das ist schlecht, das tötet.
Das finde ich auch immer schön, wenn ihr euch schnell korrigiert.
Glücksbärchen-Glück, dass du über uns ausgeströmt hast, was ja nun wirklich ein Haufen sehr substanzielles Lob war, möchte ich sagen.
Ja, das stimmt.
Kann sehr wertig. Ich erstaunlich gut annehmen dafür, dass du mein Vater bist. Denn es gibt den Effekt, wenn ich zum Beispiel irgendwie, manchmal ist es so, dass wenn ich Mama was zeige, was ich gemacht habe, dass ich das Gefühl habe, sie findet es einfach richtig toll, weil sie meine Mama ist. Und sie sieht vielleicht gar nicht unbedingt, also gibt es auch, aber manchmal, man hat das, man kennt das auch von anderen Eltern, dieses und ich kenne es auch von mir, dass man erstmal so meinen Kinder und so, und aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch passend dazu, dass du gesagt hast, du hast bist aus der Vaterrolle rausgegangen und hast das nüchtern betrachtet.
Absolut als Zuhörer.
Eine zwar, also ich weiß nicht, ob das ein Selbstlob ist, wenn ich sage, dass es eine erstaunlich zutreffende Analyse war. Aber ich kann das annehmen. Also viel besser
als... Weil man sich da gut wiederfindet.
Ja. Ich habe nicht das Gefühl...
Du kleiner Ochsenfrosch, zutreffende Analyse hast du eben gesagt, findest du.
Ja.
Weißt du, was ich neulich zu Mama gesagt habe? Da habe ich gesagt, weißt du, weswegen ich eigentlich so richtig zufrieden bin? Weil bei mir die Selbsteinschätzung mit der Fremdeinschätzung übereinstimmt.
Das ist ein guter Weg, um glücklich zu sein.
Das versagt mal Selbstironie.
Insofern, und dann kommt ja immer der Ochsenfrosch zurück. Ja, und damit komme ich zu der nächsten Frage. Ich habe das Glück gehabt, dass ich zwei ganz enge Freunde, wobei eben nicht Tim und Benny Qualität dabei ist, aber fast. Also
hoffentlich hören die das nie.
Ganz, es sind ja nur fünf Leute, die jetzt hier. Also enge Freunde, mit denen ich auch fast 30 Jahre Beruf geteilt habe, in einem Zimmer als Lehrer.
Sowas verbindet.
Und mit allem drum und dran. Und 55 Jahre Franziska und beide Jungs. Das sind 1, 2, 3...
Ich habe einen Bruder übrigens. Habe ich noch nie erwähnt im Podcast.
Das sind 5 Personen. Und alle 5 haben mich in entscheidenden Punkten und ständig immer kritisiert. Mhm, und zwar nachhaltig kritisiert. Das heißt, ich hätte auch ein riesengroßes Arschloch werden können. Und das macht einen bescheiden.
Vielleicht hast du... Achso, du bist kein Arschloch geworden, weil wir dich kritisiert haben.
Ja, das macht einen bescheiden und etwas demütig, weil ich solche Korrekturen gebraucht habe. Ich habe immer solche Korrekturen gebraucht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich in der engen Beziehung zur Frau nicht völlig anderer Auffassung ist bis heute und das anders sieht, sondern in ganz wesentlichen Dingen einfach mal innehält und nach einer schweren Auseinandersetzung oder auch meinetwegen schweren Krise, wer hat nicht schwerste Ehekrisen durchgemacht oder Beziehungskrisen, dass man da wirklich dann innehält und sagt, ja, da habt ihr recht. Und das ist im Beruf ist das so. Und dann auch die, und die, je älter die Kinder wurden, wobei die Kinder schon relativ frühzeitig mir häufig den Spiegel vorgehalten haben.
Ich weiß nicht, ob das Mama war, aber wir hatten so eine Kultur des Draufhauens in der Familie.
Alle auf Papa.
Und
in dem das so ist nicht, so nicht. Nicht alle auf Papa.
Aber das war berechtigte,
konstruktive Kritik. Wo du den Ochsenfrosch sagst, ist es ja schon so, dass du hast gesagt, dein ganzes Leben lang ist super, ist alles gut. Du strahlst schon eine gewisse Autorität und Selbstzufriedenheit und dass du was auf dem Kasten hast aus. Und trotzdem habe ich es mein Leben lang nicht so empfunden, wie es viele andere Kinder mit ihren Eltern empfinden, dass da irgendeine Figur ist, in deren Schatten man steht oder deren Ansprüche man erfüllen muss oder der man gerecht wird. Und ich glaube, das kann mit dieser Kultur des Draufhauens zusammenhängen, dass ich irgendwie nie vermittelt bekommen habe, dass man vor Autoritäten irgendwie sich ducken muss oder so. Und dadurch war es irgendwie auch in der Familie, ob trotz des Altersunterschieds und der Eltern-Kind-Beziehung, auch da immer auf Augenhöhe, hatte ich den Eindruck. Also wir sind hier eine Runde, die in alle Richtungen auf Augenhöhe operiert. Alle sind genau gleich groß.
Ja, wunderbar. Das geht mir gut. Cool. Ich möchte übrigens zu eurer 100. möchte ich wieder eingeladen werden.
Habe ich eben schon überlegt, aber genau 100, das.
Ja, 104 müsste das dann sein.
Wir machen das denn richtig. Ne?
Ja, dann machen wir ein richtiges Jubiläum.
Weil ihr habt ja auch über die 250, ich habe ja auch philosophiert in eurer 50. Folge. Ne?
Ja, aber ist es schon.
Insofern. Ja. Okay. Auch zum Teil sehr lustig philosophiert.
Es gibt zwei Fragen, die sich mir aufstellen. Stellen. Erstens, glaubst du, dass du in deiner Erziehung bei den Kindern da irgendwie auf ähnliche Methoden zurückgreifst? Und die zweite Frage, bevor ich sie vergesse, was hat das mit dem Ochsenfrosch auf sich?
Ochsenfrosch ist ein aufgeblasener Frosch, der größte Frosch, den es gibt.
Ja.
Der ist in Nordamerika heimisch. Und Ochsenfrosch heißt einfach, wenn Franziska sagt, du blubber hier nicht so rum, blast hier nicht so aus.
Okay, also wieder ein Fremdwort.
Es gibt so eine Fabel mit dem Ochsenfrosch sogar.
Und wenn Benni hier sagt, zutreffende Analyse, ist das ja ein ochsenfroschartiges
Verhalten. Ja, ich habe aber gesagt, es ist ein Selbstlob. Aber ja, richtig.
Ja.
Und da die Tatsache, dass du den Ochsenfrosch erwähnt hast, ist wiederum in der Parallele das selbst runterspielende
Verhalten. Franziska sagt zum Beispiel zu mir...
Das ist faszinierend.
Franziska sagt zum Beispiel zu mir, wenn ich ein Ochsenfrosch bin und dann gibt es irgendwie richtig einen in die Schnauze, wenn ich sage, oder bei irgendeinem Zusammenhang oder so, ich habe Freunde, ich habe richtig gute Freunde und ich habe Fans.
Ja, das geht auch so.
Ich bin in manchen Sachen, bin ich mein Vater sehr ähnlich mit vielleicht ein bisschen dem Lautstärkeregler etwas runtergedreht an manchen Stellen. Ein bisschen. Aber ich habe diese Ansätze auch.
Ich mache übrigens nach dieser Folge einen eigenen Podcast.
Und ich habe im Übrigen auch eine Frau.
Ich werde den hören.
Ich habe im Übrigen auch eine Frau, die mir auf die Fresse haut, wenn ich mit dem Ochsenfrosch bin. Das ist auch gut so. Ich glaube, dass du einen erfolgreichen Podcast, vielleicht zusammen mit Carlo von Tiedemann, das könnte auch eine interessante
Kombination sein. Also, soll eigentlich diese Sache das ist nicht anarchisch. Jetzt,
wir müssen hier keine Real-Time-Analyse unserer Witzhaftigkeit
des Podcasts machen.
Weiter geht's.
Jetzt habe ich aber noch eine...
Ich hatte noch eine Frage gestellt, ob Benni diese Erziehungsmethode auch auf seine
Kinder... Welche Methode genau meinst du?
Du hast gesagt, diese Kultur des Draufhauens und auf Augenhöhe sein, auch wenn man ja vielleicht altersmäßig, weisheitsmäßig logischerweise nicht auf Augenhöhe ist.
Das mit der Augenhöhe glaube ich auf jeden Fall. Das ist das, worüber wir in den letzten Folgen auch hin und wieder mal gesprochen haben, wenn es selten mal um Erziehungsfragen ging. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine sehr andere Dynamik in meiner Familie ist als in meiner alten Familie, also nach oben die Familie sozusagen, was einfach an den anderen Figuren liegt. Meine Kinder sind anders als ich und mein Bruder ist waren, meine Frau ist anders als meine Mutter ist. Es gibt natürlich Parallelen, natürlich nimmt man was mit, aber ich glaube schon, dass ich glaube nicht, dass sich das so direkt durchträgt. Gerade dieses mit dem Draufhauen. Wir waren wirklich jetzt hier mit meinen Eltern und so, wir waren sind eine sehr laute, schnelle, harte Familie in vielen Dingen.
Ich weiß.
Aber jeder von uns hat ein Fell, das dick genug ist, glaube ich zumindest, dass da keiner Schäden von getragen hat. Und das ist bei meiner nicht ganz so. Weder das eine noch das andere.
Ja, okay.
Andere Menschen.
Ja, das ist nicht schön, dass es so ist.
Ja.
Ja, auch schrecklich anders. Ich habe jetzt aber noch eine kleine Nachbemerkung zu machen zu dem Podcast 52. wo Benny von der Kita erzählt hat. Mhm. Erinnert ihr euch?
Nee. Ich habe das tatsächlich gerade auf dem Weg hierher gehört.
Ja, und zwar von der Kita mit der einen Frau da.
Die ach so,
der sich, oh Gott, geklagt hat über die Masernimpfung.
Ja, meine Tochter möchte sich mit dem Kind verabreden. Und das ist das erste Mal, dass ich denke, nein.
Und sowohl Renias Vorgängerin Sarah, mit der wir ja auch immer noch engen Kontakt
haben. Es wird jetzt
ganz engen Kontakt haben. Und Sarah ist ja eine von den 4,5 Zuhörern.
Du verhältst dich übrigens so, wie Tim und ich uns am Anfang unseres Internetdaseins verhalten haben. Wir waren sehr freizügig mit Namen und Adressen.
Ja, aber
und
die muss ich jetzt wieder vorstellen, oder?
Was?
Soll ich jetzt wieder vorstellen?
Nee, du könntest sie einfach etwas mehr anonymisieren. Zum Beispiel, weil du ja nicht weißt, ob sie wollen, dass sie namentlich genannt werden und dass irgendwelche Beziehungen offengelegt werden.
Ich sag
doch nicht
Schlechtes. Ich sag, Sarah hat unter mir gelitten und genau wie Ren ja auch unter mir gelitten hat, dass wenn ich nicht nur eine kurze Mitteilung zu machen hatte, sondern wirklich was erzählen wollte, ich habe mir die Einladung gemacht, ich habe eine Geschichte. Mhm. Und dann war hier eigentlich immer schon Schluss und vor allen Dingen in Familien, wo es überall brennt. Kleinkinder und sonst was, die haben ja nicht die gewisse Ruhe zum Zuhören. Und neuerdings haben sie auch alle
die notwendige ist, und so, ne? Wenn du eine Geschichte erzählst.
So, ganz genau. Und deswegen habe ich jetzt zu der Frau mit der Masernimpfung eine Geschichte zu erzählen. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von Benny. Und zwar folgendes. Benny hat in dem Podcast unter anderem auch diese wunderbare Bemerkung gemacht, dass der Junge den Osterbaum geschüttelt hat und die Frau gesagt hat, lass das, sonst schimpft der Erzieher. Ich meine, darüber kannst du doch einen Roman schreiben. Über so einen
Satz. Und ich hatte den Erzieher nicht namentlich genannt.
Über so einen kannst du einen Roman schreiben.
Ich habe ja danach gesagt, ich habe ein ganz, ganz klares Bild von der Frau, wie die ist, nur anhand dieser Geschichte. Ja.
So, und jetzt komme ich. Ich habe vor dem zweiten Lockdown, als draußen in der Kita die Maskenpflicht eingeführt wurde, ich würde sagen Oktober, da führten alle Elbkinder-Kitas Maskenpflicht auch draußen ein. Da war ich der Drittvorletzte, der das gemacht hat.
Der Drittvorletzte?
Merke auf. Und dann kam von den Kindern die Ermahnung, weil die Erzieher ganz anonym gesagt hätten, es gibt immer noch ein paar Eltern, die haben auch freundlicherweise nicht Opas gesagt, Eltern, die immer noch keine Masken tragen. Da war ich also mit gemeint und die haben mir das sehr nett durch die Blume gesagt.
So. Wir jetzt, ne?
Ja, natürlich.
Ja.
Beim übernächsten Mal komme ich wieder in die Kita mit Maske. Und jetzt ist die Frau mit den Masernimpfungen, die kommt jetzt ohne Maske hoch.
Ja.
Und jetzt stehe ich oben. Und die Geschichte habe ich denen erzählt, dass er das in diesem Zusammenhang nicht zumindest erwähnt.
Aber ich wusste doch gar nicht, dass es dieselbe Frau ist. Das weißt du doch auch nicht.
Das ist natürlich
aber man kann davon ausgehen. Aber
so, und jetzt ist Folgendes passiert.
Ich habe ja noch eine Fortsetzung für die Story. Fällt mir gerade ein.
Ich stehe oben mit mehreren Eltern. Die Frau kommt ohne Maske hoch. Und keiner sagt was. Das passt doch zu Zivilcourage. Und dann sage ich ganz laut zu der Frau, finden Sie es nicht wirklich unangemessen, dass Sie die Erzieher in diese missliche Lage bringen, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie bitte eine Maske tragen sollen. Die haben genug zu tun und wir hier als Eltern und wir sollten Ihnen das doch ein bisschen erleichtern. Ganz lieb und ganz lieb. Da explodierte die sofort und sagte so, ich trage grundsätzlich keine Maske. Und dann habe ich folgende feinsinnige Bemerkung gemacht. Ich sage, was sollen wir mit solchen Leuten wie mit Ihnen machen? Sollen wir ihnen das Sorgerecht entziehen, für diese eine Entscheidung in der Kita zu sein? Oder sollen wir ihnen das Kind hier rausnehmen? Und die flippt ja immer mehr aus. Und ich habe wirklich diese juristischen Geschütze alle aufgeführt, ganz ruhig und ganz sachlich. Und am nächsten Tag kam dann von den Erziehern die Rückmeldung an Benny, Renja, dass sie sehr dankbar sind, dass Opa ihnen die Rolle abgenommen hat, die zu maßregeln.
Was ich an dieser Geschichte bemerkenswert fand, war, dass du eine Woche früher auch keine Maske getragen hast.
Das habe ich doch eben gesagt.
Und ja, das ist für mich sozusagen der Takeaway von dieser Story. Und diese Mutter hat jetzt es gab eine Testung in unserer Kita, eine Massentestung. Und dann hat diese Mutter in die Gruppe geschrieben mit allen Eltern, mein anonymer Sohn wird morgen nicht in die Kita kommen. Er ist gesund und gesunde Kinder muss man nicht testen. Und außerdem sind die Stäbchen krebserregend. Die Story kennen wir ja, ne? Und dann hat sie noch einen Link geschrieben, Ethylenoxid ist giftig und krebserregend beim Einatmen, Symptome einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, bla bla bla. Daraufhin habe ich öffentlich, ich halte mich da raus aus diesen ganzen WhatsApp-Gruppe. Das ist einfach, das ist in diese WhatsApp-Gruppe, da schreiben die immer nur, hallo, wir vermissen unseren süßen kleinen Strickpulli von sowieso. Der kleine Maxi ist schon ganz traurig, hat ihn irgendjemand gesehen, wir sind schon völlig verzweifelt. Und dann schreiben die Leute zurück, wie bei gutefrage.de, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Wenn du nur in die Gruppe reinschlagen willst. Und deswegen schalte ich ihn eigentlich auf stumm und habe da keinen Bock drauf. Jetzt habe ich geschrieben, hey, du kannst natürlich entscheiden, wie du möchtest, aber bitte keine Fehlinformationen verbreiten. Hab einen Link zum ZDF.de über Corona-Tests, die sind nicht krebserregend. Und noch ein paar Informationen, warum Massentests sehr sinnvoll sein können und so weiter. Und daraufhin. Und jetzt ist es so, dass in der Kita, in einer anderen Gruppe, in der wir nicht sind, gab es den Wunsch, eine eigene separate Gruppe von Eltern zu gründen, die sich per Chat darüber unterhalten können, dass ja die Regierung der Tod ist. Also plötzlich ist Attila Hildmann ganz nah. Und ich habe das noch nie so erlebt und ich war froh, dass ich halt mal diese Konfrontation hatte, habe ich auch erzählt.
Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen Attila Hildmann und diesen Menschen.
Ja, aber Attila Hildmann hat so angefangen.
Er hat so angefangen, das stimmt. Das stimmt. Aber er hat eine ganz andere Abbiegung genommen
auf
dem Weg zur Radikalisierung.
Das ist wahr. Wobei, ja.
Drei habe ich noch und dann blende ich mich aus und ihr macht den ganzen Kram.
Ja, ich habe noch mal eine gesellschaftliche Frage, die dazu passt. Können wir die mal kurz zwischenschieben?
Ja, gerne. Jederzeit.
Und das, die ist
dein Podcast.
Bevor ich endgültig das Mikrofon an mich reiße und alle Podcasts dann alleine weiterhören.
Es ist eine naive Frage, aber ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber ich treibe mich ja seit einiger Zeit auch in dieser Internet-Bubble rum von diesen Corona-Leugnern und...
Das geht an mir ja alles vorbei.
Genau.
Das davon ist, weiß ich nichts.
Ehrlich gesagt auch sehr gesund, glaube ich, weil das schon auch ein bisschen belastend ist. Aber ich habe mir folgende naive Frage gestellt. Wenn man jetzt mal versucht, wirklich inhaltlich mit solchen Menschen in einen Diskurs zu gehen und dann sagt, das, was ihr alle so verbreitet, das stimmt ja offensichtlich, also das stimmt ja eigentlich nicht. Das sind ja tatsächliche Fake News, die da verbreitet werden und mit Quellen belegt werden. Und wenn man dann sowas wie ZDF oder Tagesschau oder was auch immer als Gegenquelle anbietet, dann wird ja immer sofort von, ja, das sind die Massenmedien und Lügenpresse, genau. Wie kann man solchen Leuten gegenüber argumentieren, dass das absolut unwahrscheinlich ist, dass das diejenigen News sind, die falsch sind?
Darüber haben wir schon mal gesprochen.
Nee.
Haben wir doch über John Oliver auch gesprochen.
Ja.
Diese John Oliver hat diese drei wunderbaren Fragen
gestellt. Stimmt, mit den Fragen, was könnte da für eine Agenda
sein? Genau, was ist die Agenda, wie wahrscheinlich ist es das, was ist das Ziel und so weiter.
Aber die Agenda ist dann ja in deren Weltsicht das zu schreiben, was die Regierung sich wünscht,
ja,
um sich anzubiedern oder von der Regierung gelenkt zu sein.
Du kommst super schwer gegen an, weil es so selbstbestätigend ist. Kennst du John Oliver? Haben wir darüber schon mal geredet?
Ja, natürlich.
Hast du mal geguckt?
Ja, ja.
Toller Typ.
Ja. Ganz toll.
Ich finde es aber immer zu anstrengend. Ich will mal die Folgen nicht gucken, weil ist auch ein bisschen zu viel.
Aber muss man solche Sachen muss man kurz mal gucken.
Ja.
Ich kann dir dazu nur eine Sache sagen. Ich habe in meinem engsten Bekannten- und Freundeskreis keinen einzigen Corona-Leugner im Sinne von Attila und den anderen Idioten, Nena und wie die alle heißen. Mit solchen Leuten kannst du nicht reden.
Nee, kann man nicht, ne?
Du kannst mit solchen Leuten...
Du musst mit den Leuten reden,
die
zuhören.
Nee, es geht um die anderen. Es geht jetzt
um das Publikum,
die Peripherie, die von beiden Seiten kommt. Es geht um die Peripherie von uns aus betrachtet und um die Peripherie von denen.
Ja.
Und da habe ich Leute... Franziska hat WhatsApp, das heißt, die kriegt jetzt auch ständig immer diese ganzen Geschichten und so. Und da kriegst du dann aus unserem Kreis ein, zwei Sachen von einem Schweizer Professor, der im Oktober über Übersterblichkeit und sonstige Sachen so professoral und auch aphoristisch ganz gut gemacht, mit so klassischen Merkmalen, ganz so ein bisschen in die Richtung geht, aus unserem Bereich. Das sind Leute, wo ich sage, da musst du aufpassen, mit denen musst du dich unterhalten. Und dann habe ich eine Erlebnis gehabt mit unserem Fahrradhändler in Fuhlsbüttel, der war auch sehr problematisch und mit dem kannst du reden. Mhm. Ruhig, nie aufgebracht, auf zuhören, du musst zuhören bei den Leuten, du musst auf sie eingehen und dann musst du ganz langsam die Wahrheit.
Also ich kriege das jetzt super viel mit, ich arbeite in der Schulbehörde und weil ich in der Schulbehörde arbeite, kriegen wir auch ganz viele Nachrichten von Leuten, die jetzt entweder finden, die Maßnahmen sind alle völlig überzogen oder die Maßnahmen reichen nicht aus und der meiste Kontakt geht per Mail. Und dann schreibt man und die pöbeln und man schreibt sachlich zurück und sie pöbeln wieder und wenn man Glück hat, lenken sie irgendwann ein. Aber was immer läuft, sind Telefonate. Ich mache das selber nicht, weil ich es nicht schaffe, aber manchmal rufen die bei mir an, weil in meiner Signatur die Telefonnummer ist. Und wenn ich mit denen rede und denen zuhöre, dann kommt man so schnell auf eine gemeinsame Verständigung, ja, dass ich auch denke, diese ganze schriftliche Kommunikation übers Internet ist so ein tödlicher, toxischer Beschleuniger von Gräben und von Gegeneinander, weil man wirklich ganz schnell darauf kommt, was ist eigentlich deren Problem, was ist eigentlich wirklich ihre Sorge und was ist nur irgendwas, was sie nachgeplappert haben und wo kann man gegen an argumentieren, wo kann man aber auch eine Gemeinsamkeit finden, ist eine ganz andere Nummer.
Ja.
Und ich war früher Studierendenvertreter und da gab es eine Situation mit einem wirklich aufgebrachten Mob im Hamburger Audimax, wo 1500 Leute waren und richtig sich die Wut vom Leib geredet haben, aber da waren halt einfach die ganzen sehr aktionistischen, hetzenden fast schon Leute, die wirklich aufrühren wollten. Und es saßen aber einfach ganz viele Leute da drin, die dachten, was ist denn da los, hören wir uns mal an.
Ja.
Und da hatten wir eine Diskussion und wir hatten eine Diskussion, gehen wir da rein oder nicht. Und häufig hatten wir so bei Vollversammlungen, studentischen Vollversammlungen, bei denen dann am Ende 30 von 38.000 Studierenden anwesend waren, haben wir immer gemieden. Aber da habe ich gesagt, nein, dann müssen wir jetzt reingehen, egal wie die Stimmung ist. Dann habe ich mich ans Pult gestellt und eine halbe Stunde geredet und hinterher sind ganz viele Leute auf mich zugekommen und haben mit mir angefangen zu sprechen oder fanden das einfach super. Einer davon ist hinterher, hat bei uns mitgemacht und das war für den sozusagen das Erlebnis so nach dem Motto, oh Gott, wir können doch hier nicht auf dem Level diskutieren, wir müssen doch. Das gibt es genau das, man redet immer für die Zuschauenden. Das ist auch.
Das heißt, die Leute, die von vornherein sagen, alles was Zeit und Süddeutsche und Tagesschau und von ARD und was auch immer kommt, das ist sowieso Lügenpresse und dem kann man nicht glauben, die sind verloren.
Das weiß ich nicht, ob man die das so pauschal sagen kann. Verloren. Vielleicht kann man die auch erreichen.
Viele kannst du nicht erreichen.
Aber es gibt halt die, also ich glaube, Attila Hildmann kannst du nicht erreichen.
Nee,
aber nein, einige Leute, die das nachplappern, was er ihnen sagt, die kannst du, glaube ich, schon noch kriegen.
Du kannst auch keine Nazis erreichen.
Ja, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert.
Du kannst auch nicht mit Donald Trump, argumentieren, der ja nun keine Singularität ist. Das hat so ein, zwei in der Menschheit gegeben, solche Charaktere. Man soll auch nicht immer denken, dass nach dem Nationalsozialismus plötzlich die Evolution uns eine neue Menschheit in Deutschland präsentiert hat, die alle für die Demokratie sind. Die sind doch alle da und die sind immer wieder neu. Das ist doch das Prekäre.
Ja.
Aber ich habe noch mal, wenn ich noch mal darf, noch mal zu eurem Podcast, habe ich noch zwei, jetzt sind es ja Nachbemerkungen. Und zwar einmal wollte ich euch noch mal sagen, dass ich diese, ich glaube, die Frage kam auch von dir, was würdest du deinem 16-jährigen Ego erzählen?
Nee, hat Benny gefragt.
Benny, das fand ich sehr stark, auch eure Reaktion darauf. Und bei mir wäre es ja so, was würdest du deinem 50-jährigen Ego sagen oder deinem 40-jährigen Ego?
Oder deinem 16-jährigen könntest du ja auch mal machen.
Und dass diese Frage und auch viele andere, und deswegen ist es eigentlich schade, dass ihr nicht 5000 oder mehr Follower habt, das ist auch ein Geheimnis eures Podcasts, dass ihr eine Betroffenheit herstellt, dass man während des Podcasts bei diesen Fragen sofort an sich selbst denkt.
Ja,
wie, das ist was packe ein bisschen ich mir in die Tasche?
Die Idee.
Wie reagiere ich auf enge Supermärkte oder all dieser ganze Kram, was ihr da immer alles gemacht
habt? Man muss dazu fairerweise sagen, es gibt Podcasts mit 5000 mehr Zuschauern, die auch über diese Themen reden. Unter anderem der Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann, der ja wirklich eine hohe Reichweite hat, der ein ähnliches Format ist. Also wir sind darin nicht einzigartig.
Das will ich doch gar nicht bezweifeln.
So.
Das kenne ich alles nicht.
Ja,
ich
aber das ist vielleicht auch der Grund dafür, warum wir nicht 5000 Zuschauer haben.
Apropos Jan Böhmermann.
Wir haben das Spiel nicht erfunden.
Ich habe die letzten 6 Folgen von Jan Böhmermann gesehen, der wird ja immer besser.
Was heißt
bei
ZDF
Magazin,
der wird ja immer besser.
Ja,
und die heutigen Zuhörer, die wissen ja auch nicht, dieser Titel ist ja auch genial. Denn kennt ihr das alte ZDF-Magazin mit Gerhard Löwenthal?
Nein.
Das siehst du.
Nee,
das Gerhard Löwenthal ist der reaktionärste Moderator gewesen, den es überhaupt jemals in Deutschland gab. Der auch dann später sein Unwesen getrieben hat in zahlreichen Filmwänger-Gesellschaften und sonstigen Dingen.
Filmwänger ist ja der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Damit könnt ihr auch nichts anfangen. Und das war
doch, offenbar stimmt. Doch, da hat auch Günther Oettinger auf der Beerdigung von Hans Filmwänger.
Widerstandskämpfer.
Hat er ihn als großen Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus geehrt.
Ganz grausam. Aber wir schweifen ab.
Günther Oettinger, darüber können wir auch einen ganzen Podcast machen.
Ich will nur sagen, dass die Antwort des ZDF als zweites deutsches Fernsehen auf Monitor, Panorama, das waren alles linksversiffte Magazine, Monitor und Panorama, das war einfach nur grauen. Ich rede jetzt von der Zeit 65 bis 75. Und dann war die Antwort des ZDF, das ZDF-Magazin mit Gerhard Löwenthal. Otto hat übrigens über den auch noch in der damaligen Zeit zwei Sachen gemacht. Ein grauenhafter Mensch, ein rechtsgewirktes Magazin. Und jetzt kommt Böhmermann und nennt sein Magazin ZDF-Magazin Royal. Alleine dieser Begriff Royal dazu.
Aber das kommt naja, ja... Genau, vorher war er bei ZDF Neo und da hieß es schon
Neo-Magazin.
Neo-Magazin
Royal. Ja, aber ZDF-Magazin Royal, das ist historisch bedingt. Das ist wirklich...
Richtig, aber Sicherheit es ist so. Und es jetzt hat noch eine Ebene mehr, weil er halt vorher schon
das Neo-Magazin Royal hat. Ja, das ist richtig. Royal. Das ist die zweite Ebene. Aber ich bin ja Historiker. Und dieses neue Format von Böhmermann, dass er einen Schwerpunkt macht über 15 Minuten mit einem Thema, das wirklich, früher hätte man gesagt, linke Themen aufgreift. Das heißt, dass er wirklich investigativ geradezu sich aufregt, zu Recht, und da muss man die letzten 5 Folgen nehmen, das ist einfach nur toll. So, aber das war das...
Ja, das ist ja wie bei John Oliver eigentlich.
Ich die deutsche Version. Aber dadurch kamen wir eben an. Ich wollte noch was anderes sagen. Und zwar wollte ich noch sagen, diese zweite Geschichte, die mir so gut gefallen hat, das war, wie würdet ihr leben, wenn ihr euer Todesdatum wüsstet?
Ja.
Und dazu noch...
Klassische Tim-Frage.
Ja. dazu habe ich, finde ich, eine kleine Geschichte.
Ja, bitte.
Ich kriegte von meiner Oma immer Kalender geschenkt, als ich 5, 6, 7 Jahre alt war und habe deswegen als kleiner Junge so eine Beziehung zu Zeitkalender, das uferte dann später aus. Das waren so, meine Oma war Puddingfabrikantin, die kriegte also Werbegeschenke. Die
Pudding-Geschichte habe ich euch im Podcast erzählt.
Meier-Pudding.
Ja, Meier-Pudding.
Die kriegte da also alle. Das würde ich übrigens auch nochmal gerne wissen, ob ich die Geschichte richtig erzählt habe.
Die kriegte also alle möglichen Sachen und so weiter.
Ganz kurz, bevor es mir entfällt, weißt du, an was ich immer denke, wenn du von der Pudding-Oma erzählst? An die Donald-Duck-Klassik-Geschichte mit den Karamellbonbons.
Ja.
Wie sie in dieser...
Das Bonbon-Malheur, wo sie
den Ring in der Karamellfabrik von Daisy verlieren und dann muss Donald die ganzen Pralinen-Tüten finden, um alle zu fressen, um den Ring zu finden. Und im letzten ist er drin. Und diese Fabrik, es gibt ein Bild, wo sie in der Fabrik sind und irgendwie alles klebt.
Da denkst du an Pudding.
Da denke ich, so stelle ich mir die Meier-Pudding-Fabrik
vor. Wunderbar. Das ist schön. Das haben die Zuhörer, glaube ich, jetzt richtig da vorne gebracht. Ich komme jetzt immer hierher. Das gefällt mir sehr. So, und um das jetzt zu Ende.
Ich glaube schon, dass sie das nach vorne gebracht hat.
Ich habe Zweifel. Möchtest du Bier holen und möchtest du ein Stück von der Schranktür wegrücken?
Ja, das wollte ich auch schon sagen. Danke. Ja,
weil das ist gut. Ich will dir jetzt das zu Ende erzählen.
Ja, mach mal. Genau.
Und zwar ist das die Sache, dass ich dann diesen Kalender kriegte. 1957 kriegte ich einen Kalender. 1957, da war ich 9 Jahre alt. Ich war 8 und wurde 9. Und dann habe ich auf diesen Kalender als 9-Jähriger mein Todesdatum geschrieben. Und das Problem ist, dass ich das nicht vergessen habe.
Aber also nicht.
Ich habe auf diesen Kalender für das und zwar Jahr, wie man das so machte als Kind, wenn man war alt, immer cool, immer dicker. Das heißt, ich habe erst die 8 ausgemalt, ganz dick. Dann habe ich einen Punkt gemacht, dann habe ich die 12 gemalt und dann habe ich 2033 hingeschrieben.
Oh.
1957.
Okay.
Und weißt du, was mich heute ärgert? Dass ich nicht 43 geschrieben habe.
Weil das nochmal vielleicht wichtige 10 Jahre werden können.
Würde ich so sagen. Denn ich bin ja nun in einem
Alter. Wie alt bist du dann? 33?
Da bin ich 85. Das finde ich ist
so. Ja. Möglich.
Das ist kein Alter
heutzutage. Ne? Das ist echt nicht mehr lange, muss man sagen.
Geil, ne? Das ist so wirklich geil. Ich hab einen Typen, der andere ist inzwischen tot. Wir haben es zu dritt gemacht. Wir machen immer per Rad 4-mal im Jahr wegen der Jahreszeiten eine Radtour. Müllberg, Alstertal und am Schluss Ozefer Friedhof. Und da fahren wir alle Gräber ab. Es werden immer mehr von allen, die jetzt weg sind.
Mhm.
Und gehen dahin,
stellen Tradition.
Fest, dass wir die Einzigen sind, die noch an die denken. Und dann machen wir mit denen Gespräche vor und alles Mögliche. Und dann stellen wir fest, dass da jetzt plötzlich... Und der Typ, mit dem ich das jetzt mache, der kann nicht alt werden und kann nichts von Tod hören. Und ich als alter Zyniker, das kann er denn nicht ertragen. Und jetzt auf unserer letzten Tour, da stellte er fest, Mensch, sagte er, 14, 16, 12, 2012, 2013, das ist ja 7, 8 Jahre her, da sind die gestorben. Ne? Und dann sage ich immer zu ihm, Uwe, du musst das umgekehrt rechnen.
Uwe,
du musst hochrechnen. Der ist übrigens 75. Das heißt, in 7, 8 Jahren bist du dran. Das ist es, ne? Das ist wirklich so. Und ich schreibe 8.12.33.
Damals, als nur 8- oder 9-Jähriger.
Kennst du Big Fish?
Ja.
Kennst du Big Fish? Den habe ich doch mal mit dir geguckt.
Den hast du nicht nur mit mir geguckt, sondern mit Mama an unserem Weihnachtsorgien. Ein wunderschöner.
Da ist es ja auch so. Er weiß, wann er stirbt.
Ein, ja, ein ganz toller. Ja, aber nachher ist es ja so,
ja,
dass er das, das ist nicht stimmt.
Nein, weil er nur der Geschichtenerzähler ist und am Ende erzählt seinem Sohn um die Geschichte, wie er stirbt.
Das ist wunderschön. Toller Film. Ein ganz toller Film. So, das war noch die Sache mit den beiden Fragen. Und nun kommt das Letzte, die Frage an euch. Ist euch ein Ausreißer aufgefallen in 52 Podcasts?
Viele Ausreißer sind
aufgefallen. Nein, ich meine jetzt, 51 haben eine Gemeinsamkeit und einer fällt raus.
Du kennst doch erst 5 Folgen, woher
weißt du? 51 sind identisch in einer,
Titel
in einer Frage und einer fällt raus.
Ja, dann wäre es der Titel wahrscheinlich.
Und soll ich das sagen? Und das finde ich auch so.
Nee, es sind 2 Ausreißer beim Titel. Nein, nur 2. Eine. Wir haben nichts über Corona. Ja. Das ist ein Ausreißer. Und wir haben viel zu wenig
über Bernd Kalb.
Halbe Andreas.
Viel zu wenig über Bernd Kalb.
Aber schön, dass du ihn Bernd nennst. Das finde ich, wenn ihm sehr gefällt.
Viel zu wenig über Bernd Kalb.
Ja, die Folge hast du nicht gehört, ne?
Nee. Das die gucke ich mir heute Abend an. Und ich habe nur gesehen, alles über. Mit einmal steht da viel zu wenig über Bernd Kalb.
Dann will ich nicht vorwegnehmen, warum so die Folge toll. So heißt. Ja, das ist auch schön.
Das ist eine gute Ausreise. Was hast du gedacht, als du gelesen hast, alles über Bukake?
Habe ich nicht verstanden.
Ja, gut.
Okay. Habe ich auch nicht gehört. Alles über Bukake.
Da wirst du noch was
lernen. Was ist denn Bukake?
Ja, das wirst du da lernen.
Ja, ich glaube nicht, dass du das lernst.
Übrigens, neulich.
Ja, das nicht erklären.
Neulich war bei
Lanz. Aber wir bitten unsere Eltern aktiv in der Folge, es nicht zu googeln.
Neulich war bei Lanz.
Alle das nicht zu googeln.
Vor allen Dingen unsere Eltern.
neulich war bei Lanz. Meuthen. Kann das sein? Meuthen oder? Ja, neulich
war Meuthen. Meuthen
war da. Und da, ich weiß nicht, wer da von der SPD war. War das Lauterbach oder wie auch immer? Und der redete plötzlich von Bernd Höcke. Bei Lanz.
Ah, ja.
Er sprach nur so von Bernd Höcke.
Ja.
Und Meuthen. Ist die Falle wieder. René rein. Anstatt noch souverän drüber hinwegzugehen. Ne? Aber er musste wieder was sagen. Okay, gut.
Das ist unsouverän. Aber was erwartet man vom Vorsitzenden der AfD?
Lächerlicher Haufen.
Ja, gerade wieder 2% geklettert in den Umfragen.
Ja.
Ihr habt ganz am Anfang auch darüber gesprochen, sollte man Politik in eurem Podcast nehmen.
Es ist immer mehr geworden.
Weil es Leser, sagte man früher,
wir reden von Zuschauern.
Zuschauer. Weil
Zuschauer, unseren Zuhörern.
Weil Zuschauer irgendwie gesagt haben, es wird zu viel Politik.
Mhm. Ja, tatsächlich hat sich einer beschwert.
Ja,
und danach ist es, du weißt es ja nicht, aber am Anfang, die ersten Folgen sind sehr unpolitisch. Mhm. Da reden wir über Heißluftballons und Alltagssituationen, machen wir später auch. Aber es ist mehr und mehr politisch geworden. Es ist eigentlich inzwischen so, dass es immer einen Politikblock am Anfang gibt. Wir haben sogar eine ganze Folge über die US-Wahl gemacht. Weil wir da einfach
eine Sonderfolge, kurz nachdem Joe Bidens Sieg offiziell dann
auch. Das ist auch das Schöne, wenn man es chronologisch hört, weil wir halt über die Wochen immer wieder darüber reden und dann wird es immer, das ist auch ein schönes Zeitdokument, glaube ich, irgendwann. Ja.
Das hat mir übrigens auch gefallen als Zeitdokument. 1,5 Monate bevor in China in Wuhan der erste Corona wurde, hast du dich über die Sauna ausgelassen.
Ach so,
das war
so
schön.
Nee, du hast doch irgendwie.
Weißt du, wie es da trieft und suppt und alle, jetzt reden nur die geilen Typen, sondern alle diese.
Ja.
Und Benny habe ich auch erziehungsmäßig mit Franziska wieder völlig versagt. Wusste noch nicht mal, was ein Schmerbauch ist. Das ist doch furchtbar, ne? Da zieht man seine Kinder.
Ich wette, die meisten unserer Zuschauer wissen es auch nicht und die sollen sich jetzt nicht schlecht fühlen. Denn denken sie, dass auch all ihre Eltern in der Erziehung versagt haben.
Ihr habt doch gerade gesagt, ihr würdet das auch machen, wenn ihr nur einen Zuschauer habt.
Ja, aber haben wir nicht. Wir müssen ja mit den Leuten dealen, die da draußen uns zuhören. Wir müssen nett zu denen sein. Wir müssen
auf denen noch gar keine Rücksicht nehmen.
Eine Stunde zehn.
Ich bin jetzt, glaube ich, durch. Das letzte, was ich loswerden wollte, war Bernd Kalbitz.
Das war also das Interview der Beleuchteten. Ich fühle mich nicht sehr interviewt, aber wir haben viel gelernt.
Ja, vor allem wie über dich und deine Familie.
Ja.
Auch ich heute noch viel gelernt. Ich weiß nicht so genau, ob das. Ich bin sehr gespannt, wie das draußen wirkt.
Ja. Bei
Menschen, die da nun gar keinen persönlichen Einblick haben.
Ja, aber ich glaube, du hast dich ja auch sehr darüber gefreut, meinen Vater im Podcast zu machen. Ich glaube aber aus anderen Gründen. Ich glaube, also wir hatten ja, du warst ja schon manchmal auch in unseren Videos anwesend. Und du hast so mehrfach.
Ich war noch einmal.
Und du hast so eine gute
Art. Du hast einmal selber gespielt, zweimal
ja,
selber gespielt.
Ja, aber ich war einmal da und habe irgendwie erzählt, dass mein einziges Videospiel Pong gewesen ist.
Nein, du warst doch, als wir diesen Marathon gemacht haben, warst du auch, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall ist das immer sehr gewinnbringend mit den Out-of-Left-Field-Reihenbemerkungen. Aber auch so, interessant, cool. Sehr andere Folge als sonst bisher.
Absolut.
Ist die anderste Folge aller Zeiten.
Ja, die anderste Folge aller Zeiten.
Ja, und ich muss sagen, mir persönlich hat es richtig gut gefallen.
Wir sind noch nicht am Ende.
Wir können auch jetzt zu dritt weiter blödeln, aber du hattest gesagt, Papa, interview uns, und dann haben wir ja in der Einladung von Tim gemerkt, dass das gar nicht geplant war. Mit dem Interview.
War ja auch gar nicht. Ich erinnere mich, dass das gesagt wurde, aber ich wusste nicht, dass es fest eingeplant ist, dass wir es so machen.
Nee, aber
haben wir uns eigentlich schon über deinen Hochzeitstag unterhalten?
Nein, aber das müssen wir jetzt auch nicht im Podcast tun.
Macht ihr doch so ein paar Sachen?
Nee, ja schon.
Wollen wir
nicht
drüber reden?
Da hat der Tim von eine eklige Kacke-Geschichte erzählt, die er nicht im Podcast erzählen
will. Das schneidet er jetzt raus. Aber ihr redet doch über ganz andere Sachen.
Ja, aber man muss das entscheiden.
Ach so.
Ja, also vor allem muss ich an dieser Stelle sagen, und das wirst du vielleicht nachvollziehen können, ich habe ja nun durchaus in meinem Beruf eine Lehrerrolle für viele junge Menschen. Und
wir hören das doch nicht.
Ich habe neulich einen Hinweis bekommen, dass doch. Also ja. Dass ich habe in einem...
Seit Flächenbraten.
Ich habe in einem Online-Unterricht...
Nummer 101 ist auf den Plan gekommen. Oder 102?
102 was?
Zuhörer.
Nee, weiß ich nicht. In den Zuhörern habe ich das jetzt noch nicht niedergeschlagen gesehen. Aber ich wurde auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, dass im Chat Online-Unterricht stand da irgendwann kurz vor Ende, als ich mich verabschiedet habe. Sie haben übrigens einen tollen Podcast. Und dann dachte ich, okay, wenn eine das weiß, dann wissen es halt irgendwie auch alle. Und dann bin ich im Kopf so zurückgegangen. Was haben wir alles so erzählt?
Stell dir mal vor, du hättest einen Podcast mit so persönlichen Themen und deine ganzen Kurse würden den regelmäßig hören.
Genau. Deswegen gibt es durchaus auch ein paar nicht benannte Grenzen.
Ich würde sowas nie machen.
Du machst es gerade. In diesem Moment hast du sehr viel Donner als wir.
Ich würde sowas nie machen. Ich würde nie in die Öffentlichkeit gehen.
Du bist in der Öffentlichkeit.
Weißt du, meine Schüler wollten mich immer bei euch auch anmelden. Ich habe gesagt, wenn ihr das macht, ist die Hölle los. Ich sage ab, ich gehe nie in meinem Leben in die Öffentlichkeit. Ich bin noch nicht, wenn hier 7 Leute zuhören, in der Öffentlichkeit.
Es sind immer noch 70, 50 bis 70.
Und es ist potenziell jeder Erdenmensch.
Also wir reden jedenfalls nicht über diesen Tag, den ich eben fälschlicherweise...
Wir können da gleich drüber reden, wenn du da konkrete Fragen zu hast, kann ich sie dir gleich gerne beantworten.
Ich wollte mich nur über das Datum mit dir unterhalten.
Der 12.11., ich kann es gern sagen. Ist das auch euer Hochzeitstag?
Ja, ich bin ein Brofest.
Ach, der Kennenlerntag.
Der Kennenlerntag ist in unserer Familie sehr viel wichtiger als der Hochzeitstag.
Ich bin immer gesagt, Kennenlerntag. 12.11.66.
Ja.
Also Anerkennung.
Ja, ist ein gutes Datum.
Ja, geiles Datum.
Bei uns ist es total
die Hälfte
Zufall,
aller geheimen Pins in meiner Familie sind 12.11.
Alle Pins sind bei uns 12.11. Können wir auch nochmal erzählen hier. Also nicht hier, mein Name ist Thomas Gildemeister, alle meine Pins sind 12.11. Ne?
Also liebe Internet-Hacksaws in Russland und Bulgarien, bitte lang zu.
Also in unserem durchschnittlich ja eigentlich doch erfolgloseren Internet-Videospielprojekt haben wir irgendwann mal so seitlich mal so schnell gesagt, wie meine Adresse ist, weil uns noch jemand besuchen wollte.
Ein Pizzamann.
Unser Dings.
Unser, ach so. Ach ja, 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 richtig. Ne? Ja.
Doktor,
der uns besucht hat.
Der so wollte uns besuchen kommen, dann hat er nach der Adresse gefragt. Benny hat sie einfach gesagt, so nebenbei. Und ja, haben uns eigentlich nicht viel bei gedacht und wenige Wochen später, und es wurde uns, wir haben Fanpost bekommen, wir haben Pakete nach Hause an meine Adresse geschickt
bekommen. Weil wir in einem Video die Adresse von Tim genannt haben.
Ja, also vielleicht gibt es am 12.11. einige Hochzeitsgrüße, also Kennenlernen, Jubiläumsgrüße.
Kann ich mir vorstellen.
Für euch.
Es wird also jetzt zum ersten Mal, wird jetzt darüber gesprochen, ne?
Ja.
In der Öffentlichkeit.
Ja.
Du kannst es ja noch rausschneiden.
Nö, habe ich keine Lust zu.
Herzlichen Glückwunsch dazu, lieber Tim.
Dankeschön.
Ja, freue mich. Ja, richtig. Vielleicht können wir unser... Übrigens, wenn ihr sagt 50 in fast 2 Jahren, Das kommt ja genau hin mit alle zwei Wochen, ne?
Ja, alle zwei Wochen. Wir haben manchmal auch, wir haben einmal ein einziges Mal eine Pause gemacht von 3 oder 4 Wochen, ganz am Anfang.
Wir haben einige Sonderfolgen zwischendurch gemacht, zum Beispiel die Joe Biden-Folge.
Oder diese hier vielleicht.
Oder diese hier vielleicht.
Und die dann im Wochenrhythmus kommen, zwischendrin.
Macht ihr eigentlich ein Osterfeuer? Um mal was ganz anderes jetzt Corona-mäßig zu fragen.
Kommt jetzt auch irgendwo aus dem Nix. Aber warte mal, du wolltest noch was sagen, dann wollte ich noch was sagen. Dann können wir über das Osterfeuer reden.
Na, ich wollte mal die Frage stellen, die ich mir schon oft gestellt habe. Glaubst du, wir wären erfolgreich mit unserem Podcast, wenn es nicht von Anfang an klar gewesen wäre, dass wir nicht zu haben sind? Meinst du, wir hätten Ladies angesprochen? So?
Also die Tatsache, dass gefühlt 95% unserer Zuhörer weiblich
das
sind.
Ist so, nee,
ja. Dafür,
das ja, ist so. Sag ich mir
ja,
jetzt?
Ja, das ist so.
Das
ja.
Sag
ja.
ich mir jetzt?
Das ist ein Fakt.
Ich weiß nicht warum, aber es ist so.
Mach mal sofort die Kamera an.
Ich habe mir sowieso gedacht, wir müssen gleich noch ein Selfie machen.
Wieso gibt es eigentlich kein Bier mehr?
Ich habe ja eins für dich. Wolltest du noch nicht aufmachen, weil du
gleich viel langsamer trinkst als wir.
Weil du so viel zu reden hast.
Ja. Ich habe noch eine Frage eigentlich, nachdem du jetzt unsere Podcasts gehört hast. Und
du hast mir meine Frage nicht beantwortet.
Was war die Frage?
Ob wir mehr hören.
Achso, ob wir mehr hören. Ich habe sie beantwortet werden. Mit einer Antwort, die keine Antwort war, sondern eine andere Info.
Ja.
Ob wir erfolgreicher wären, wenn wir Singles wären.
So dieses Boygroup-Phänomen.
Nein. Nein.
Man nie
Nein, weil die Leute nicht auf uns stoßen. Das ist ja nicht ja, so, das dass das die Problem. Leute uns reihenweise hören und sagen, ah, die sind vergeben.
Also ich finde, dass ihr jetzt mit dieser Frage und der möglichen Antwort sowieso mit dem Hintern alles einreißt, was wir
an Qualität, sind wir auch
was wir an Qualität über euren Podcast
Das macht haben. Unsere Qualität
ich
aus.
Ich schütte hier
ja, wirklich... Wir können alles.
Ich schütte hier wirklich Lob auf und mit einmal
wir können nicht nur, sondern, wir können nicht nur auf intellektuellem Niveau, wir können
wir
auch...
Müssen ja alle
wir können auch verlangen, dass man bei BHs auf die Bühne wirft bei uns.
Genau.
Wenn wir unser erstes Konzert endlich mal spielen.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also ich kann schon mir vorstellen, dass der eine oder der andere, die eine oder die andere...
Die Frage war nicht wirklich ernst gemeint. Du kannst deine Frage stellen.
Die Antwort war auch nicht wirklich ernst gemeint. Meine Frage ist, nachdem du...
Definiere Zeit verschwenden.
Nachdem
Habt ihr eigentlich schon mal...
Tim sagt übrigens immer gerne, es ist Tims Catchphrase geworden. Er mag es, wie wir unsere Freizeit verbringen. Ich finde, das fasst es sehr gut zusammen. Wir machen Dinge, die Menschen in unserem Alter nicht machen, auf einem Niveau, das andere nicht erreichen können.
Guter Claim.
Du hast jetzt ein paar Folgen von uns gehört. Du hast einen Eindruck davon, was wir machen. Du kennst uns auch ein bisschen und hast das gerade eingeordnet und ein bisschen analysiert. Um nochmal den Interview-Aspekt reinzubringen, frage ich mich, ob du, weil du ein bisschen disconnected bist von all diesem ganzen Internetkram, von Videospielen und so weiter, irgendwie dich was fragst. Ich kann mir zum, also Mama sagt zum Beispiel manchmal, wieso macht ihr das eigentlich? Sowas ist so eine typische Aussage. Aber jetzt, wo du dich ein bisschen damit beschäftigt hast, ob du irgendwie offene Fragen hast.
Warum ihr das, ne?
Ja, nicht denn das würde ich sagen, so irgendwie, ja, zu dem, was wir machen, wie wir es machen.
Habe ich doch alles gesagt.
Ja, du hast gesagt, aber du hast wenig gefragt. Weil aber das müssen wir auch nicht.
Weil das wahrscheinlich durchschaut.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja. Aber ich frage mich, ist irgendein Fragezeichen bei dir?
Ich könnte natürlich jetzt noch eine geradezu philosophische Frage.
Da sind wir immer am besten
bei. Nachschieben und sagen, macht ihr das, weil ihr Altruisten seid oder weil ihr Epikureer seid?
Ich brauche eine Definition für Epikureer.
Ich bin Epikureer
für Jesus dich. War der Feinste.
Nochmal bitte?
Jesus war der Feinste.
Jesus war der Feinste.
Jesus war der Feinste.
Wir haben viel über Jesus geredet.
Weißt du, woher das kommt? Dantons Tod von Büchner. Und Dantons Tod von Büchner ist ein wunderschönes Drama. Das hat er nach Wojciech geschrieben, was eine ganz...
Moment, kannst du die Frage stellen?
Macht ihr das aus Altruismus oder weil ihr Epikureer seid?
Nein, kannst du sie paraphrasieren?
Macht ihr das...
Altruismus
weil ihr
kennen.
Leuten etwas geben wollt,
ach so.
Ohne an euch selbst zu denken, sondern weil ihr wirklich altruistisch im strengsten Sinne Fähigkeiten erkannt habt, um anderen Leuten
nicht nur
Freude zu bereiten, Lebenshilfe, Horizonterweiterung, aber schön. Auch Witz und all sowas. Oder macht ihr das, weil ihr es einfach geil findet für euch selbst. Nur für euch selbst. Weil ihr es könnt und weil ihr das einfach nur schön findet. Also was wir jetzt hier machen, machen wir doch nur für uns.
Das denkst du.
Also der heutige Podcast war reines Epikureertum.
Das ist richtig. Das habe
ich gesagt. Du hast das Epikureertum sehr, sehr stark unterstrichen in unserem Podcast.
Also ich
würde nicht schlechtes ist.
Ja.
Hoffentlich.
Und der Zusatz, Jesus war der Feinste, ist für den kleinen religiösen Anteil. Den Ostern steht vor der Tür.
Stimmt.
Da sind noch ein paar Gläubige. Ich
habe gar nicht über Ostern geredet.
Da sind noch ein paar Gläubige.
Also, schöne Videos von uns zu
Ostern. Ach so, übrigens für die Gemeinde noch eine Sache, weil ja auch was für die Gläubigen übrig ist. Was hat Jesus am Karsamstag gemacht?
Darüber haben wir, glaube ich, schon geredet.
Ja, was?
Karfreitag wurde er genagelt.
Genagelt.
Wann ist er aufgestanden? Himmelfahrt.
Nein.
Wann wurde er in die Höhle geschoben?
Ostermontag.
Ostersonntag.
Montag, 3 Tage doch.
Aber Auferstehung war jedenfalls
Ostersonntag. Hat er wahrscheinlich gefault.
Ostermontag war das Gleiche, da haben die es gemerkt.
Ach, der war nur 2 Tage tot und ist dann aufgestanden und am dritten wurde er erst registriert.
Da haben sie es gemerkt. So. Und dann kommt ja die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten.
Ja. Da ist er gewandelt und hat die ganzen Wunder vollbracht.
Und vorher ist ja Himmelfahrt. Und vorher ist ja Himmelfahrt. Und da hat er noch ein paar Leute getroffen und seine Kirche so ein bisschen angestoßen und so. Ja. Aber was hat er am Karsamstag gemacht?
Gechillt.
Ich wusste nicht, dass der Sonntag schon
aufgestanden ist. Gechillt.
Wo hast du deine Informationen?
Vielleicht war er noch am Kreuz.
Ich rede jetzt von der Bibel. Steht alles in der Bibel.
Moment mal, das dauert doch ein bisschen, bis sie sterben.
Also keine Fake News, original Bibel.
Das dauert doch ein bisschen, bis sie sterben am Kreuz.
Ja, er war Karfreitag abends tot.
Ja.
Und wann wurde er genagelt? Wann wurde er ans Kreuz genagelt?
Freitag.
Also innerhalb eines Tages.
Freitag, tot und zack. Und dann haben sie ihn haben sie das Kreuz noch wieder runtergeholt?
Nein, er hängt da. Aber wo war er am Karsamstag?
Auch noch am Kreuz.
Nein, der war in der Höhle und da war der Stein davor.
Da haben sie ihn vom Kreuz genommen und dann ins Grab.
In die Höhle,
ins Grab. Und dann, wo war er am Karsamstag?
Ja, in der Höhle.
Fällt euch eigentlich gar nicht auf, dass ich in der Karsamstag sah?
Statt Ostersamstag?
Ja, Ostersamstag war 1 Woche vorher.
Eine Woche vor Ostern
ist Ostersamstag. Ist der Samstag vor Palmsonntag und Palmsonntag leidet die
Karte dran. Und dann kommt Montag, Dienstag, Mittwoch und dann kommt erst Gründonnerstag.
Und das ist die Karwoche.
Und Ostersamstag ist vor Gründonnerstag.
Ostersamstag ist nach Karfreitag, das ist übermorgen.
Nein, Karsamstag ist vor...
Ist vor Palmsonntag,
vor Gründonnerstag. Vor einer
Woche. Ja, Gründonnerstag ist heute.
Ja.
Was ist denn am Ostersamstag?
Ja, Samstag ist immer vor Donnerstag.
Außer der Samstag nach Donnerstag.
Ja, das ist der Karsamstag.
Ja, okay.
So, also erst
das ist der Ostersamstag.
Das ist aber der
Moment, es gibt einen Karsamstag, dann kommt Montag, Dienstag, Mittwoch, Gründonnerstag, dann kommt Karfreitag.
Nein, der Karsamstag ist übermorgen.
Das ist doch der Ostersamstag.
Nein, das ist der Karsamstag nach der katholischen Kirche.
Ja, und der Ostersamstag war letzten Samstag.
Ich rede jetzt als katholischer Theologe.
Und Ostersamstag war letzten Samstag?
Ja, in der katholischen Kirche.
Und was ist da auch was passiert?
Ja, aber Moment, stopp. Das heißt, es ist Ostersamstag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Ostersamstag, Ostersamstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Gründonnerstag, Karsamstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag. Das heißt, es ist Ostersonntag, eine Woche nach Ostersamstag.
Ja.
Kein Wunder, dass die Leute aus der Kirche austreten.
Nee, das wissen sie gar nicht. Aber was ist am Karsamstag passiert? Wo war er da?
Ja, nix.
Da war in der Höhle!
Nein, Ostersamstag.
Ach so.
Wo war er Ostersamstag?
Ostersamstag, ja verdammt, das war ja noch nicht gekreuzigt.
Da wurde bestimmt
im Garten.
Nee,
also da ist er doch schon längst gekreuzigt gewesen.
Deswegen ist er gerade nochmal.
Karfreitag ist er, das ist ja, als wenn ich mich mit Mama streite. Karfreitag.
Ich hab's ja extra eben aufgezählt.
Karfreitag ist er gekreuzigt worden.
Und was kommt nach Karfreitag?
Übrigens, Palmsonntag.
Ein Tag
später, Karsamstag. Übrigens, Palmsonntag. Wenn ihr Arschgesichter, die ihr ja eine Gemeinsamkeit mit ihr habt, ihr seid ja Mitglied meiner Gemeinde, wenn ihr meine letzte Wetterinfo, gelesen hättet, dann hätte ich euch gesagt, was am Palmsonntag war.
Wartet mal ganz kurz.
Am Palmsonntag ist Jesus auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten. Und dann haben die Römer ihn sich als Aufrührer geschnappt.
Reden wir über den Tag. 6 Tage vor Karfreitag oder 1 Tag nach Karfreitag?
Ein Tag nach Karfreitag ist der Karsamstag.
Und über den reden wir. Was hat er da gemacht?
Das versuche ich nicht.
Er war in der Höhle.
Nein, er war im Limbus.
Im Limbus?
Im Limbus oder im Limbo?
Er war im Limbus. L-I-M-B-U-S.
Im Totenreich?
Im Limbus, richtig.
Ich dachte, das Ding heißt Nimbus.
Limbus.
Nee, Nimbus ist was anderes.
Er war im Limbus.
Aber es gibt
im
Limbo.
So, und was hat er im Limbus gemacht?
Das ist das, wo auch Leonardo DiCaprio ist in Inception.
Ja.
Exakt. Was hat, es gibt 2 Limbi.
Vielleicht ist Leonardo
DiCaprio. Es gibt 2 Limbe, ihr Ignoranten. Es gibt 2 Limbe. Es gibt den Limbus Partium und es gibt den Limbus Infantium.
Und in welchem war er?
Im Limbus Partium.
Na, offensichtlich, weil in Infantium ist bestimmt die Ewigkeit, denn wer da kommt nicht zurück. Wer
muss vor der Hölle gerettet werden?
Jesus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall musste der gerettet werden.
War doch nicht vor der Hölle.
Das wäre echt schlimm, wenn der in die Hölle gekommen wäre.
Der hatte doch keine...
Vielleicht wäre es auch gut gewesen. Warum hat Gott nicht eine Expansion-Strategie gemacht und hat die Hölle mit Jesus einfach erobert?
Wer musste vor der Hölle gerettet werden?
Der Marsch durch die Institution. Er hat Jesus eingeschleust in die satanischen Tiefen und hat dann dafür gesorgt...
Hat er nicht, hätte er machen müssen.
Ja, hätte er machen müssen. Wenn wir Gott und Jesus gewesen wären, wäre alles besser geworden in der Hölle. Wir hätten eine echte Reform durchgesetzt.
Deswegen empfehlt uns euren Tanten, damit
wir
erobern uns langsam unseren Podcast zurück.
Wisst ihr eigentlich, weswegen die ganzen Dschihadisten und die ganzen Fundamentalisten über euch lachen? Weil ihr noch nicht mal eure eigene Religion euch auskennt.
Ja, die kennen uns aber nicht.
Und wir wollen doch die Menschen zum Lachen.
Ja,
ist doch wunderbar.
Wenn wir ein paar Dschihadisten hätten, hätten wir mehr Zuhörer.
Wer lacht, bringt niemanden um.
Was hat uns drei alle vor der Hölle bewahrt?
Jesus.
Nein. Der hat uns von unseren Sünden befreit.
Ja, Papst Benedikt. Und dadurch hat er uns vor der Hölle bewahrt.
Das hat uns vor der Hölle bewahrt.
Dass Benedikt irgendwann erklärt hat, dass es die Vorhölle
also nicht mehr gibt. Also dich übrigens nicht und dich auch nicht, aber mich.
Weil du getauft bist.
Ja.
Ich bin auch getauft.
Die Taufe.
Ja, getauft. Wir beide. Du bist sogar konfirmiert.
So, ich bin auch konfirmiert.
So, also wir beide
aber sind... ausgetreten.
Ja.
Jetzt bin ich dran. Wir beide sind vor der Hölle durch die Taufe gerettet worden.
Egal, was wir machen, sind wir geschützt.
Kannst du durch Austritt aus der Kirche, sowohl aus der protestantischen als auch aus der katholischen, das nicht mehr rückgängig
machen. Moment mal, ich wurde gesegnet bei der Taufe meines Patensohnes. Bin ich jetzt auch geschützt?
Nein, das reicht nicht.
Segnung reicht nicht. Ja. Segnung bringt mir nur was fürs Diesseits.
Das ist einfach nur so hier.
Und damit ist die Augenhöhe dahin. Weil egal, was ich mache,
ja,
ich
bin schön. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir
überhaupt
sehr
gut. Wer weiß, wo du landest.
Die Ebene ist eben gerade schief geworden. Ja. Und das ist gut, dass wir das
herausgearbeitet haben. In welche Richtung ist noch nicht
schön, vor. Dass wir das haben. So, ich möchte jetzt mit euch mal eins machen. Ich möchte mal einmal mit euch einen Podcast machen über 2 Stunden und dabei saufen. Es gibt nichts schönere Formate, wo sich richtig gute Leute über Irrsinn unterhalten und immer betrunken
werden. Ja, Folge 100, confirmed.
So haben wir unsere Karriere gestartet,
würde ich sagen. So, jetzt bin ich aber noch nicht fertig. Wir sind durch die Taufe
vor der Hölle gerettet. Wir trinken die ganze Zeit Bier.
Das heißt, wer ist vor der Hölle nie gerettet worden?
Die nicht getauft wurden.
Jesus. Und wer ist nie getauft worden?
Jesus. Doch von Johannes. Doch.
Jesus ist getauft
von Johannes.
Josef und Maria. Seine Eltern.
Alle.
Die Armen.
Der Esel.
Alle vorher.
Ja.
Alle vorher.
Ja, zum Beispiel Sokrates und Plato.
Und was?
Kennst du den schönen. Pass mal auf.
Jetzt komme ich zu Limbus Partium. Was heißt Limbus Partium?
Die Vorhölle.
Nein, was heißt Limbus Partium? Partium.
Teilweise.
Was heißt. Nein, es gibt zwei Höllen. Zwei Vorhölle.
Ja, genau.
Die Vorhölle Limbus Partium. Was ist das für eine Vorhölle?
Die für die Ungedachten.
Das ist die Partium, die Gerechten, die Feger, so. Die Guten. Aristoteles, Sokrates, genau. Die Guten. Und die hat Jesus am Karsamstag pauschal getauft und gerettet. Und seitdem.
Rückwirkend.
Aber ja, bis dahin war sie in der Vorhölle. Und jetzt frage ich mich, wie war es im Limbus
Partium? Und da hat sie rausgeholt.
War das das Schlimme
im Limbus Partium? Und was ist jetzt der Limbus Infantium?
Das ist die Hölle.
Nein, das Infantium, Infant.
Kinder. Die gestorben sind, bevor sie getauft wurden.
Deswegen muss man noch so früh getauft werden. Das sind die andere. Das sind die beiden Vorhölle.
Die Totgeburten.
Das sind die beiden Vorhölle. Und jetzt kommt.
Aber ich frage mich auch, wie ist es eigentlich für einen Säugling, der eine Totgeburt ist, im Himmel? Was erlebt der da?
Vorhölle.
Der hat doch noch gar keine kognitiven Fähigkeiten.
Weißt du ja nicht, wie das im Himmel läuft. Vielleicht, das ist ja vor allem die ewige Seele. Die ist
und
ja
um das jetzt abzuschließen,
so
dieses Dogma, diese Lehre von der Vorhölle, von den beiden Vorhöllen,
ich Limbus Partium
und Limbus Infantium, wo Jesus am Karsamstag im Limbus war, um das zu regeln.
Ach, der war nur da, um zu sagen,
um Aristoteles zu befreien.
Alles klar.
So, und
was
jetzt
die sich ausdenken,
diese Lehre ist erst vor 6 oder 7 Jahren von Papst Benedikt.
Das wollte ich gerade erzählen.
Das wollte ich gerade fragen.
Das hat er wieder gemacht.
Das heißt Papst Benedikt.
Ja.
Unser Papst.
Die glauben nicht mehr.
Der deutsche Papst.
Der hat
eine Institution für abgeschafft, wo Jesus sich buchstäblich aufgehalten hat. Wie kann er das denn?
Ich finde, dass es einem deutschen, Klammer auf, Obergruppenführer, Klammer zu, ansteht, mit solchen
Sachen aufzuräumen. Der hat das nüchtern angeguckt und hat gesagt, sorry Leute.
In irgendeine Reihenfolge mit den Obergruppenführern.
Der hat das sich angeguckt, ganz nüchtern, und hat gesagt, was für ein Quatsch.
Ja.
Und ich habe einen Comic gesehen.
Kennt die katholische
Kirche. Ich habe einen Comic, in seinem Kopf war das Wort Quatsch. Ich habe irgendwie einen Comic gesehen, in dem halt einfach, es war irgendwann die Nachricht, Benedikt hat die Vorhölle abgeschafft. Ja. Und da war so ein Comic, wo so eine Säuglingsstation war, und daneben standen Plato und Sokrates und haben auf die Uhr geguckt und haben gesagt, das wurde aber auch Zeit.
Ja, geil.
Aber wenn Jesus...
Und das ist der Karsamstag.
Aber wenn Jesus das, Moment, wenn Jesus das an Karsamstag gemacht hat, dann waren die doch schon alle im Himmel.
Nein, die waren alle in der Vorhölle.
Aber was hat Jesus denn gemacht?
Er hat sie befreit.
Er ist in die Vorhölle
gegangen.
Aber warum musste Benedikt denn noch irgendwas regeln hinterher, wenn Jesus das schon gemacht hat?
Der hat diese ganze Geschichte weggekippt.
Ach so, der hat gesagt, das hat Jesus gar nicht gemacht. Und die sind sowieso die guten Leute.
Das ist jetzt Benedikts Problem.
Ich muss auch sagen, es ist ein ziemliches Misstrauen in Gott, zu glauben, dass Gott das nicht geregelt bekommen hat, schon vor irgendwelchen Taufbergen die guten Leute hochzuholen.
Alle Religionen basieren auf Misstrauen in ihre eigenen Gottheiten. Sonst würde ja kein Islamist hier einen Ungläubigen umbringen, weil dann würde Allah das machen.
Das ist ein interessantes Take. Alle Religionen misstrauen ihren eigenen Gottheiten.
Ja, weil sonst müssen wir ja nicht auf Erden für sie streiten und kämpfen, weil wenn ein allmächtiges Wesen dein Boss ist, dann wird das allmächtige Wesen ja auch dafür sorgen, dass alles so läuft, wie er das
haben will. Ich finde, das einzige überirdische Wesen, an das man glauben soll, ist ja der Titan.
Nee, da bin ich zu oft enttäuscht worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch genau, Haspa-Marathon 2019, ich bin nachtragend.
Das ist die einzige Nummer. Ich bin von hier in den Staub gekrochen.
Weißt du, seit wann du dich irrst, seit du das Internet hast. Je mehr Infos du hast, desto weniger wirkt die Magie. Früher hat mein Vater, ist rausgegangen, hat in den Himmel geguckt, hat vielleicht nochmal beim Wetteramt angerufen und hat 18 Wetten gegen alle anderen Leute gewonnen, weil er genau vorher gesagt hat, dass um 18.03 Uhr der Regen aufhört.
Ich werde niemals vergessen, wie vor 17 Jahren wir uns zum Fußballspielen getroffen haben, habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt. Und wir haben gesagt, wir gehen ins Fußballspielen. Du hast gesagt, sicher, in 20 Minuten regnet es. Wir gucken Himmel, es ist blauer Himmel, kaum Wolken. Natürlich regnet es nicht, bist du bescheuert. Dann sind wir Fußball spielen gegangen, auf die Minute, 20 Minuten später hat es angefangen zu regnen.
Ja.
Und da war ich verzaubert.
So war das früher. Die Magie hat gewirkt.
Ja.
Wetten wurden gewonnen, Rotweinkisten wurden ausgehändigt. Und dann kam das Internet, dann kamen Satellitenbilder, die detailliert alles machen. Und seitdem ist es vorbei.
Ich ziehe alles zurück, was ich über die beleuchteten Brüder heute gesagt habe. Alles.
Wir haben nicht hohe Anerkennung für das, was du ohne technische Hilfsmittel konntest.
Ja. Also wirklich.
Das ist auch ein Update unserer modernen Gesellschaft. Je mehr Informationen zur Verfügung stehen, desto mehr irren sich alle Menschen.
Ja, du musst dich mehr auf dein Bauchgefühl verlassen.
Was macht ihr jetzt für ein Osterfeuer? Machen wir hier eins oder machen wir hier keins?
Das müssen wir jetzt vielleicht wirklich nicht im Podcast
Können wir bilateral klären.
Das machen wir gleich.
Das ist wirklich interessant für unsere Zuhörer.
Wir können nochmal die Zuhörer fragen, wer von denen alles ein Osterfeuer macht.
Das interessiert.
Bitte schreibt es an eure Tanten.
Und
ladet sie nicht ein,
jetzt ist Corona.
Mit der Empfehlung. Genau, wir machen jetzt die
Abmoderation.
Was soll's. Ja. Das
ist noch ein Thema in deinen Handy-Notizen, lieber Tim. Ich bin völlig derailed. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier bin.
Es gibt hier ein bisschen wenig Bier, aber sonst haben wir das gut gemacht.
Du hast die ganze Zeit getrunken, die ganze Zeit. Es gab keine Pause.
Das ist das Dritte, was du hier trinkst währenddessen. Ist es noch fast voll?
Ich möchte einfach damit, bevor du abmoderierst, damit es noch unser Podcast ist. Ich will sozusagen zum Schluss nochmal einen kleinen Klecks-Klassik reingeben.
Okay, bitte.
Und zwar möchte ich dich fragen, wie kann es Teiche geben und überhaupt Meere oder irgendetwas, was eine Wasseransammlung ist, unter der Erde ist.
Was? Das habe ich nicht verstanden.
Wenn es regnet und du hast eine Kuhle, eine Pfütze oder so, dann ist 20 Minuten später oder so das Wasser in die Erde gesickert.
Ja.
Überall sickert ist das Wasser in die Erde.
Ja, aber bei Teichen ist die Erde darunter wassergesättigt.
Wieso?
Weil es über Jahrhunderte, Jahrtausende da reingeregnet hat.
Aber es regnet doch überall ständig rein. Ich verstehe nicht, warum das nicht. Und vor allen Dingen ist ja rings um den Teich grade, auch Erde.
Aber gerade du, der mir und allen unseren Podcast-Hörern beigebracht hat, wie das funktioniert mit der Trockenheit und wo die Problematik ist, dass das von oben dann irgendwie immer weggezackt wird von
den Bäumen. Okay, du meinst, darunter ist es wassergesättigt. Was ist mit links und rechts? Warum geht das Wasser nicht da rein?
Ja, irgendwann,
wenn es neben den Teich regnet, geht es in die Erde.
Ja, okay.
Wieso versiegt der Teich nicht?
Warum versiegt der Teig?
Und das und der Pazifik.
Ich habe der Teig gesagt.
Der Teig versiegt auch
nicht. Der Teig versiegt auch nicht. Ich überlege kurz. Nein, ich möchte die Frage abgeben an unseren Gast.
Was unterscheidet den Boden des Pazifiks?
Das ist gut!
Was unterscheidet den Boden des Pazifiks von diesem Rasen?
Ja, wahrscheinlich ist da unten keine klassische Erde unter dem Pazifik, sondern Steine und dann Magma.
Ja, nee, da läuft nichts mehr ab.
Da läuft Wasser nicht weg. Stein. Aber was ist hier hinten beim Ententeich? Was ist da unter dem Ententeich?
Lehm. Höfiger Lehm nennt man das. Der Lehm kommt relativ
das hoch. Heißt, es liegt, das heißt, es liegt an der... Ah, das ist voll die gute Erklärung.
Also stimmt das gar nicht mit dem gesättigten Boden.
Nee, ich weiß, warum ich drauf gekommen bin, weil ich daran...
Aber
weil,
jetzt solltest du mich fragen, wo kommt das Wasser an dem Teich her?
Ja, vom Regen. Oh,
vom Ragmoor.
Zulauf.
Ja, Zulauf.
Entweder Grundwasser, das in die Kuhle läuft,
ja,
von der Seite, weil es ein bisschen solche Sachen hat, dann läuft ja alles, was daneben regnet, läuft ja gleich in den Teich.
Das ist gut.
Oder Zulauf.
Das ist gut. An der Seite ist auch Lehm, also...
Nein, Lehm ist unten.
Und aber was ist an der Seite? Seite
läuft ja trotzdem Wasser... Läuft ja, wenn eine Schräge ist, Wasser sucht ja immer seinen Weg nach unten, läuft ja von der Schräge das auch in den Teich. Also nicht nur das Ragmoor und nicht nur Bäche machen Zulauf, sondern auch was höher ist.
Okay, und
was
da ist die geht. Erde anders und deswegen wirkt das wie so. Ich habe mich da gedacht, weil ich gedacht habe, irgendjemand hat mir, ich glaube, irgendeins meiner Kinder hat mich gefragt, wie ihr den Teich, irgendwie, ich glaube, mein Sohn hat gefragt, wie habt ihr den Teich gekauft?
Haben
Oma und Opa den Teich gekauft. Und gesagt, die haben den nicht gekauft, die haben den gegraben.
Unser Leben ist
und dann habe ich gesagt, haben sie eine Folie reingelegt. Ja. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, wieso klappt das eigentlich bei natürlichen Gewässern,
dass
das
ohne Leben, Folie geht? Weil unser Lehm noch nicht der Lehm ist, den ihr da unten habt, weil das ja zum Teil
so ist. Denn daran habe ich gedacht, daher kam die Frage, bei eurem Teich ist es nämlich so, wenn die Folie kaputt ist und auch nur keinen Riss hat, dann geht das Wasser ganz schnell weg.
Ja.
Wobei auch bei dem Teich unten was weggeht, wenn der Zulauf ausbleibt, das verdunstet ja nicht alles.
Ja.
Du erinnerst dich bei langer Trockenheit, und das ist ja unser Problem richtig. Der letzten Jahre,
dann versickert das.
Geht das ja richtig weg und dann sickert unten.
Aber es dauert halt.
Und es kommt kein Zulauf. Ja, natürlich, weil
der Zulauf ist. Okay, jetzt die nächste abschließende Frage, und das ist ein kleiner Callback. Ich habe mal zu Tim gefragt, ich verstehe Flüsse nicht. Weil ich nicht checke, wie diese Wassermassen sein können. Dass ständig, die ganze Zeit fließt so viel Wasser, diese Flüsse runter, auch wenn es nicht regnet. Wo kommt das alles her? Und dann habe ich an Wasserfälle gedacht. Und wenn du jetzt irgendwo in den Bergen bist und dann hast du so einen riesigen, gigantischen Wasserfall und du kannst dich daneben stellen und siehst, wie viele, krass viele Kubikliter jede Minute da den Wasserfall runterhauen. Und
vor allem, wenn man sich diese Quellen mal anguckt, wenn man sich wirklich mal, der ist ja nur so ein kleiner Rinnsal.
Richtig.
Und aus diesem kleinen Rinnsal wird irgendwann ein reißender
Fluss. Hier sind halt ganz viele Rinnsale, die zusammenfließen.
Ja.
Aber trotzdem verstehe ich nicht, wie durch das bisschen Regen ein permanenter Wasserfall von dieser Macht entstehen kann.
Meinst du jetzt Wasserfall im Sinne von oben richtig
Wasserfall? Ja, da kommt ein krasser Wasserfall runter.
Wasseranfall.
Ich habe mir notiert, Wasserfälle lassen mich Flüsse noch viel weniger verstehen, weil ich irgendwie denke, das ist zu viel. So viel regnet es nicht.
Aber was haben denn Wasserfälle zu tun mit ständigem Zufluss?
Irgendwo da oben auf dem Berg, wo keine Zufluss... Also du hast einfach... Wasserfälle und Flüsse können ja sich nur aus Regen speisen. Ausschließlich. Aber es regnet nicht so viel.
Nein, warum denn?
Das ist diese vielen warum Flüsse.
Warum können Sie das nur aus Regen tun?
Kann ich dir das mal an einem ganz konkreten Beispiel der Elbe erklären?
Ja.
So, wo entspringt die Elbe im Riesengebirge? Alle Flüsse entspringen höher als Mündung. Alle.
Ja, klar.
So, ständiger
geht immer nach unten.
Von oben nach unten, ständig. So.
Ja.
Das Riesengebirge und auch das Erzgebirge und was denn von der Moldau dazu kommt, ist eine riesige Fläche. Das heißt, das, was du als ein bisschen Regen empfindest, ist genug, dass das Grundwasser mit unterirdischen Strömungen irgendwann immer größere Strömungen hat und irgendwann dann ja in einer Quelle, wo es rausploppt, durch weitere Zuflüsse
gespeichert wird. Ah, das heißt, du hast einfach ein gigantisches Feld
und aus diesem gigantischen Feld speist sich... Man nennt das auch Entwässerung, so. Und dann entsteht irgendwann eine Größe und das ist die Elbe.
Ist das nicht krass, dass das so funktioniert? So,
und jetzt kommen wir zu März, April. Die höchsten Pegelstände in den deutschen Flüssen oder überall hast du in der Regel im März, April
in der
Schneespelze,
ja.
Was ja langsames, riesiges, ja, genau, Reservoir ist. Im Moment haben wir in Dresden, das ist ja schon ein bisschen weiter oben, flussab, einen Pegelstand, der liegt 60 cm unter normal.
Ja.
Das ist für März, April sehr wenig.
Ja.
Weil normalerweise
weil die Klimakatastrophe.
Beim Rhein, Mosel, Saar hast du das Gleiche. Ja. Alle deutschen Flüsse liegen im Moment in ihren Pegelständen unter normal. Das ist ja die mittlere des Jahres.
Ich hab's verstanden.
Und das liegt an dem geringen Schnee. Und wenn es jetzt endlich mal wieder richtig regnen würde, oder wer Schnee kommt ja keiner mehr, dann würde das sofort relativ schnell wieder anspielen.
Okay, es ist einfach, geht einfach über die Fläche, weil sich die Flüsse, jeder Fluss speist sich aus einem gigantischen Gebiet.
Ja.
Das ist so wie Reviere von Hunden.
Ja, weil die Menge an Land und Fläche einfach...
Unglaubliche Menge.
Guter Vergleich. Aber ja, einfach wegen der breiten Ausdehnung. Ja.
Cool,
so
okay.
Ein bisschen Regen.
So, das hilft mir. Das hat mich umgetrieben.
So, und wenn du jetzt Rekordsummen hast, eine der größten Summen, die jemals in Deutschland innerhalb eines Tages runtergegangen sind, 537 Liter auf einen Quadratmeter bei der Oderflut gewesen.
Ja.
Diese Wetter 5B.
Ist das innerhalb von 24 Stunden?
Ja, innerhalb von 24 Stunden.
Da hat man, wenn es richtig krass regnet, hat man immer so 20 Liter.
Und das haben sie gemessen oben im Erzgebirge. Oben. Da ist ja das meiste runter. Und dann kam ja diese Flut, wo die ganzen Nebenflüsse der Elbe zuerst durch Dresden geflogen sind. Wie hießen die da alle? Die Bilder kennt ihr doch noch, wo der Hauptbahnhof der Telefonhörer darunter hängt.
Schröder mit den
alles. Das war ja wirklich.
2003?
Und danach kam...
2003.
Damit hat er ja die Wahl gewonnen.
Und danach kam dann die Elbe. Dann ging alles in die Elbe. Erst kamen die Nebenflüsse. Und dann hast du den Effekt, dass kleine Bäche in kleinen Dörfern, die du gar nicht siehst, wo unten so ein Rinnsal ist, plötzlich auf eine Breite von 10, 15 Metern und höher ansteigen.
Okay.
So, und woher liegt das? Abholzung der Wälder, Flurbereinigung, weil immer schneller, früher versickerte das wunderschön. Das sind anthropogene Einflüsse. Und diese
Wetter... Menschliche Einflüsse, und für
diese,
die dummen Zuhörer.
Und diese... Das sagst du jetzt zu den vier Leuten? Und diese...
Nicht für die Dummen.
Die können das ja auskriegen. Die können das verändern.
Die werden nicht konstant, wenn unsere Zuschauer hier...
Ja, muss ich auch sagen. Muss ich mich sehr drüber
freuen. Nein, wenn unsere Zuschauer negiert, ist das, was ich sagen wollte.
So, und wenn, von du jetzt, dir. Und wenn du jetzt...
Okay.
Wenn du jetzt 48 Stunden Dauerregen
hast, 24
Stunden Dauerregen hast, du hast gefragt, und das kommt auf einmal runter, dann kriegst du so eine Flut.
Gut, gut, dann kann ich das ja streichen von meiner Liste.
Vielleicht können wir, habe ich mir gerade überlegt, vor Folge 100, die ja eine Jubiläumsfeierfolge werden soll, vielleicht nochmal ein Klimawandel-Spezial machen und dich wieder als Gast einladen. Du hast sicherlich,
aber nur, wenn es mehr Alkohol gibt.
Das kriegen wir hin.
Du bist noch nicht fertig, die Folge ist fertig und du bist noch nicht ausgetrunken. Hättest du schneller getrunken, wenn
vielleicht braucht er stärkeren Alkohol.
Trinkt er nicht.
Brauche ich nicht.
Kleines Teich.
Oder wir müssen vorher anfangen
zu trinken. Aber es ist wirklich, es gibt gute Formate. Ich glaube, er hat das Pocher mal gemacht oder irgendwo einer. Die hat wirklich eine Talkshow gemacht, wo sie nur gesoffen haben. Das war wirklich witzig. Pocher war das nicht, es war irgendwas anderes. Das ist nicht unwitzig.
Das ist unsere Vergangenheit. Heute sind wir weiser und älter geworden. Offensichtlich werden wir irgendwann so alt werden, dass es sich wieder ins Gegenteil verkehrt. Wir haben heute viel gelernt.
Das denke ich auch. Erst viel über uns und über deine Familienverhältnisse.
Ja.
Und jetzt am Ende nochmal ganz allgemeine globale Dinge. Das fand ich schön. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass du heute hier warst. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich bin mir sicher, dass wir viele euphorische Meldungen bekommen, was diese Folge angeht.
Ich bin gespannt auf das Feedback.
Ich habe ein bisschen Angst, dass man uns zu zweit nicht mehr zuhören möchte. Nach heute.
Nein, das Quatsch, mach dich doch nicht kleiner als du bist. Du hast doch gehört, was wir hier...
Das stimmt, wir sind ziemlich gute
Dudes. Wir sind ziemlich gute Dudes und wir haben einen fantastischen Podcast. Mein Ego des Ochsenfrosches bläst sich immer weiter auf.
Dank dieses Podcasts.
Dank meines Ochsenfrosch-Vaters, das ist auch schön.
Möchtest du noch
positive
Worte an unsere 4 bis 5
Zuhörer? Ja, was möchtest du unseren Zuhörern sagen?
Also ich möchte eigentlich
nur sagen, vor allem unsere Zuhörerinnen.
Ich möchte eigentlich nur sagen, dass mir die Folge 53 richtig gut gefallen hat.
Die beste Folge.
Ich kenne die Zuhörer ja nicht.
Nee.
Ich kenne ja die Feedbacks nicht. Aber ich grüße sie alle ganz nett. Und da ich weiß, dass es ja auch überwiegend weibliche sind, sage ich vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen,
fürs Zuhören,
dass sie uns heute gefreut haben.
So. Lass sehr gut. Irgendwas da. Okay.
Möchtest du noch was sagen?
Nee, ich bin durch. Es ist alles okay.
Okay, ich möchte noch mal ganz kurz einen Teaser machen für Folge 54. Ich habe positive Rückmeldung bekommen auf zumindest unser Werbebild von einer Mitarbeiterin des offiziellen von Disney zertifizierten Magazins von Die Eiskönigin. Da können wir in der nächsten Folge vielleicht drüber reden.
Moment, die hat ein positives Feedback auf das Bild gegeben, ja, das ich heute zusammengekloppt
habe. Ja, 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 ja. Und ich habe sie jetzt, glaube ich, auch zur Höheren gemacht. Ich vermute, das hat
funktioniert. Die offizielle...
Die Arbeit, ich weiß noch nicht genau, was
ihre... Mitarbeiterin?
Eine Mitarbeiterin beim Anna und Elsa Magazin. Ich weiß nicht, wie das heißt.
Geil, es gibt nicht Disney Magazin, sondern Anna und Elsa Magazin.
Ja, von Disney aber.
Kennst du die auch unabhängig von...
Ja.
Okay.
Leider ja. Ich habe einen und Elsa nicht getaggt. Aber egal.
Aber sonst verweist ihr am Ende des Podcasts immer, haltet ihr mal eure Bücher hoch. Die
ja, das machen wir jetzt.
Bücher heute gar nicht hoch.
Wir machen heute jetzt keine Werbung mehr, außer vielleicht für unseren Instagram-Kanal @belebu_podcast. Das Video hochhalten im Jahr 2021.
Das verstehe ich jetzt.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in ein oder zwei Wochen wieder. Das wird klasse. Und bis dahin. Gehabt euch wohl.